Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig Kollegen und Kolleginnen aus unserem Verband ein, damit wir gemeinsam hinter die Kulissen ihrer Arbeit blicken können. Schön, dass du auch mit dabei bist. Heute zu Gast ist Hans-Joachim Dietrich aus dem Integrationsfachdienst.
Das kann man sich wundern. Das ist zwar eine Gehörlosenschule, aber damals gab es keinen Gebärdensprachunterricht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein Diktat gab, lautsprachliches Diktat. Im Schulhof wurde gebärdet, aber im Unterricht war das Verbot. Ganz falsch, wäre taub stumm, da stehen mit Brille besser. Klingt jetzt komisch, aber tatsächlich so ein Ort, wo du erstmal runterkommen kannst, ist die Toilette. Ganz wichtig ist, die Intelligenz ist die gleiche.
Ich glaube, das Mikrofon läuft. Also zuerst darfst du einmal sagen, wer bist du denn überhaupt?
Ja, also mein Name ist Hans-Joachim Dietrich. Hans-Joachim sagt keiner, sagen alle Hajo zu mir, außer meine Eltern und ganz enger Freund, die sagen Hans-Joachim, alle anderen sagen Hajo. Ja, bin jetzt 53 Jahre alt. Und meinen ersten Beruf habe ich eigentlich Kfz-Mechaniker gelernt.
Ah, okay, krass.
Und habe dann aber dann mein Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Und ja, da war auch die bisschen Überlegung danach, was mache ich? Und dann habe ich meinen Freund, einen Sandkastenfreund sozusagen, den ich schon von klein auf kenne, gesagt, Mensch, du warst ja damals auf der Gehörlosenschule. Hier 3,5 Jahre, ich war die ersten 3,5 Jahre in Osnabrück, wo ich herkomme, auf der Gehörlosenschule, weil meine Eltern dachten, du bist ja schwerhörig und da ist vielleicht die Gehörlosenschule besser als die Hörendenschule. Mhm. Da hatte das noch in Erinnerung und hat dann gesagt, warum machst du nichts mit Gehörlosen? Und dann habe ich so gedacht, ja, warum mache ich eigentlich nichts mit Gehörlosen? Und dann habe ich dann so gezielt danach gesucht und die Fachhochschule in Potsdam hat dann 1995, wo ich dann da angefangen hatte, war es ein Jahr, bevor ein Modellstudiengang anfing. Hm. Der nannte sich POTS-MOTS, also Potsdamer Modellstudiengang.
Ah,
dann die
Abkürzung
okay. POTS-MOTS.
Ja.
Und da war das Ziel, dass gehörlose Studenten sozusagen integriert in den normalen Studienablauf studieren können. Weil normalerweise ist es ja so, wenn Gehörlose studieren wollen, dann müssen sie als erstes erstmal gucken, wer finanziert mir die Dolmetscher, damit ich da auch kommunizieren kann und dem folgen kann. Und dann, wo kriege ich die her?
Mhm. Gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele, die auch an Universitäten dann arbeiten, oder?
Nee, die werden jetzt sind ja Freiberufliche, die dann bestellt werden. Ach, die kommen dann, werden dann sozusagen beauftragt und die kommen dann dazu. Hm. Und Potsmots hatte das Ziel, halt so einen Dolmetschdienst, also da wurden zwei oder drei Gebärdensprachdolmetscher eingestellt. Hm. Und die waren dann standen zur Verfügung. Dann mussten die Gehörlosen natürlich gucken, also die Hauptseminare wie Bundessozialhilfegesetz, BSAG, das war klar, da mussten sie alle hin. Aber dann gibt es ja diese Einzelseminare, Familienseminar oder mit psychisch Kranken. Und da müssen sie halt sich dann untereinander absprechen, weil da gab es eben nur 2 Dolmetscher oder 3 Dolmetscher. Und dann, wo wollen sie jetzt hin? Dann müssen die Dolmetscher, dann teilen sie sich zwar auf, aber die können halt nicht 6 Seminare parallel bedienen. Genau, dann da habe ich dann Gebärdensprache gelernt und bin dann auch eingestiegen in das Thema. Gab noch so ein Kontaktstudium nebenher über 2 Jahre, weil sie brauchen ja auch Mitschreibkräfte, weil sie ja selber nicht mitschreiben können, weil sie ja den Gebärdensprachdolmetscher angucken müssen. Ist ja eine visuelle Sprache. Und das heißt, dann können sie nebenher nicht schreiben. Ne? Und das war so, bin ich dann da reingewachsen, sozusagen in das Thema. Und habe dann danach gleich eine Stelle gekriegt in der Basalem Partner in Schwerin, oben in Mecklenburg-Vorpommern, einer Weiterbildungseinrichtung. Und da habe ich dann ungefähr 2,5 Jahre gearbeitet als Sozialpädagoge. Ja, ich habe Sozialwesen studiert. Ja, und von da bin ich dann zum IFD gekommen, erst in Cottbus. Habe dann eine Zeit lang in Teupitz gewohnt, dann später aber in Berlin, weil meine Partnerin in Berlin mitarbeitet. So, und da bin ich immer gependelt. Und dann tat sich hier die Stelle auf, 2016. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Wechselst du oder wechselst du nicht? Habe mich sauwohl da unten gefühlt, super Team, Landschaft, die mag ich total, die Lausitz und so. Aber habe mir dann gesagt, das ist jetzt, du solche Gelegenheiten bekommst du nicht so oft, gerade beim Integrationsfachdienst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ergreife die Möglichkeit, die Chance und komme aus dem Pendeln raus, obwohl ich ja gerne Auto fahre, aber dann das dürfen und müssen, sind nochmal zwei Paar Schuhe. Und also bin ich dann im Juni 2016 dann weiter beim IFD, aber hier bei den Johannitern gelandet.
Also auch eine lange Geschichte eigentlich, ne? Mhm. Was ich total spannend finde, du warst 3 Jahre auf einer gehörlosen Schule und hast da keine Gebärdensprache gelernt.
Nee.
Das ist also, wie funktioniert das? Weil du kannst ja auch hören,
ja.
Ne? Aber es gibt ja sicherlich auch dann Kinder, die gar nichts gehört haben, also komplett ihr Gehör verloren haben oder ohne Gehör geboren sind.
Ja, also ich bin ja seit Kindheit schwerhörig, kennst also nicht anders als schwerhörig. Und in der Gehörlosenschule ist es aber so, jetzt kann man sich wundern, es ist zwar eine Gehörlosenschule, aber es gibt da keinen, oder damals gab es keinen Gebärdensprachunterricht in dem Sinne, sondern das war lautsprachlich ausgerichtet. Das war dann so, also nach einer neuen Schule, ziemlich schnell wurde eine neue Schule gebaut in Osnabrück und das war ein Neubau mit Teppichboden und modernen Tischen. Die standen so ein bisschen U-förmig, also nicht ganz U-förmig, sondern so ein Bogen. Mhm. So, und da waren wir, glaube ich, 6 oder 8 Schüler in der Klasse. So, dann gab es dann Technik wie Kopfhörer mit Laut- und Leise stellen können. So, und dann ging es eigentlich darum, Sprache. Ne? Also es, ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein Diktat gab, lautsprachliches Diktat mit Gehörlosen. Und dann hatten der Lehrer hat das dann vorgelesen. Wir hatten alle Kopfhörer auf. Ich habe es meistens beim ersten Mal schon verstanden.
Ja.
Da mussten es auch nochmal 2 wiederholen, ob sie das richtig verstanden haben, aber lautsprachlich wiederholen und dann wurde es aufgeschrieben.
Aber was machen Schüler und Schülerinnen, die gar kein Gehör haben?
Ja, das kann ich nicht mal so genau sagen, wie das da war, aber das wurde dann auch mit so Übungen mit Handanlegen und so gemacht. Hm. Also ganz so genaue Erinnerungen habe ich nicht, aber die Kinder haben dann auf dem Schulhof wurde gebärdet untereinander. Hm. Aber im Unterricht war das verboten, aber es ist auch so ein bisschen was auf die Finger sozusagen. Ne?
Ach,
also Gebärden war eigentlich verboten im Unterricht, auf dem Schulhof war es erlaubt. Und eigentlich ist es ja teilweise bis heute so, dass die Kinder sich das sozusagen durch andere Kinder oder wenn sie gehörlose Eltern haben, was aber die wenigsten haben, bringen sie sich das untereinander bei und wachsen da so rein. Also sie lernen nicht bewusst eine Grammatik oder so bei der Gebärdensprache.
Ja. Das ist total spannend.
Und ich habe dann natürlich, ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, aber ich habe mich dann irgendwie beholfen. Also es ging schon. Also ich habe ja auch Klassenfahrt mitgemacht und ich war ja im Unterricht dabei, Sport und so weiter auf dem Schulhof, Verkehrstraining und so weiter. Das habe ich alles ganz normal mitgemacht. Aber so eins genau, also ich hatte ja selber auch Sprachtraining. Ne? Mhm. Das gab es zum Beispiel auch, da richtig eine Kabine sozusagen, so ein Studio. Und da ging es da rein und dann Schnee, ne? Das SCH, immer ein großes Problem. Und dann Schnee oder SCH-Übung, der Stein,
Schnee,
also ja, genau.
Ja.
Und das haben die dann auch bekommen. Hm. Also es ging immer in die Richtung eigentlich Lautsprache und gar nicht Gebärdensprache.
Das finde ich total abstrakt. Also das hat sich ja vermutlich, hoffentlich geändert.
Ja.
Aber du musst dich ja theoretisch, wenn du selber gar nicht in der Lage bist, Geräusche oder irgendwie Akustik wahrzunehmen, musst du dich ja anders verständigen, logischerweise. Dass es sogar verboten ist, das hätte ich im Leben nicht gedacht, ja.
Hat sich jetzt geändert, wobei es auch von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Und also Schulen, die haben dann auch Gebärdensprache mit drin und auch gehörlose Lehrer. Hier Wilhelm von Dirk-Schule haben momentan auch einen gehörlosen Lehrer. Also das entwickelt sich schon, aber es ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Ne? Und das Ziel, man kann es auch verstehen, das Ziel ist ja, dass die Gesellschaft ja hörend ist. Und dann sagt man sich, naja, der Gehörlose muss ja sich in einer lautsprachlichen Welt zurechtfinden. Und in der Hinsicht von dem Gedankengang ist das, finde ich, schon erstmal schlüssig. Mhm. Andererseits ist es eben total unlogisch, weil als Gehörloser Sprache, das kann eigentlich nur scheitern, finde ich, ne? Wenn du das nicht hören kannst, die Sprache, dann ist das... ist das eigentlich Humbug? Ja.
Also sicherlich, du musst vorbereitet werden auf die Welt da draußen sozusagen, ne? Wenn du dich anders verständigen musst und du triffst hundertprozentig auf ganz viele Menschen, die da noch nie Berührungspunkte mit hatten. Und dann ist es gut, wenn du selber in der Lage bist, da irgendwie dich durchzuwurschteln. Aber es kann ja nicht die einzige Prämisse sein aus jemandem, der entweder geborenermaßen oder vielleicht durch irgendeine Erkrankung gehörlos geworden ist, ihn jetzt da reinzudrücken und zu sagen, du musst jetzt darauf abgestimmt sein, dass du in die gehörende Welt passt.
Ja.
Also nicht nur, ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Ist spannend.
Was ja auch viel verloren geht, ist ja auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Also wenn du als hörendes Kind dann, wenn du Kummer hast und so weiter oder irgendwas hast, dann kannst du ja mit deinen Eltern austauschen. Und du lernst ja da eine Menge, ne? Also einmal dich zu artikulieren, dein Problem zu schildern, aber auch, was ist richtig, was ist falsch, wird dir dann gesagt, das wird dir ohne Schonung, sage ich mal, gesagt. Ne? Mhm. Aber diese Auseinandersetzung haben gehörlose Kinder, die hörende Eltern haben, wo die Eltern keine Gebärdensprache können, nicht.
Mhm. Ja,
also dieses Kritik, ne, ist ein ganz schwieriges Thema. Also das mit Kritik umzugehen, weil sie vielleicht das nie richtig gelernt haben, ne? Oder eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, verschiedene Meinungen. Muss ja alles gelernt werden, ne? Oder auch seine Gefühle, seine Befindlichkeiten ausdrücken. Das muss alles gelernt werden. Und das geht natürlich, wenn man sich nicht ordentlich artikulieren kann, egal ob in Gebärdensprache oder Lautsprache.
Ja.
Ich habe ja auch den Unterschied gemerkt, bin ja dann von der Gehörlosenschule noch in die Grundschule gekommen, bevor ich dann in die Orientierungsstufe kam. In Niedersachsen gibt es immer noch die Orientierungsstufe, das ist die 5. und 6. Klasse. Und dann kam ich auf die Realschule mit der 7. Klasse. Und ich hatte auch einen Kulturschock sozusagen, ne? Weil ich von der kleinen Klasse plötzlich in eine 30-Kinderklasse kam mit Holzbänken und Holztischen und Linoleumboden. Vorher, ne, schön höhenverstellbare Tische mit Technik und Teppichboden und 8 Kinder und alles rücksichtsvoll und so weiter vom Lehrer und da plötzlich Hardcore.
Mhm.
Und dann plötzlich mich zu behaupten als Schwieriger, ne? Das war schon heftig. Und ich glaube, das geht jedem Gehörlosen so, der dann irgendwann auch von der Schule in den geschützten Rahmen dann gleich in eine normale Ausbildung geht und plötzlich mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normalen Kindern, die nicht beeinträchtigt sind, zusammenkommen, obwohl es dann eben auch teilweise wesentlich härter zugeht, daran zu bestehen.
Mhm. Das glaube ich. Das stelle ich mir tatsächlich auch sehr schwer vor.
Ja.
Also, aber gut, also ich würde ja hoffen und denke auch mal, dass das mittlerweile ein bisschen besser ausgebaut ist. Also zum einen hat sich ja die Technik verbessert für Gehörlose oder eben, ne, also Hörgeräte und so, die sind ja auch dezenter geworden. Also es fällt unter Umständen nicht gleich den ganzen Ummenschen auf, dass man irgendwie eine Beeinträchtigung hat. Das ist ja schon mal gut. Und ich hoffe eigentlich, dass da auch besser sensibilisiert wird. Oder die Lehrer vielleicht auch ein bisschen geschult werden, wenn es so Klassen gibt, in denen man mischt.
Ja.
Die nächste Frage wäre, die hast du schon so ein bisschen indirekt beantwortet. Was machst du denn jetzt?
Ja, also jetzt bin ich, ich habe es ein bisschen beantwortet. Also ich bin beim Integrationsfachdienst, aber mit dem Zusatz für Menschen mit Hörbehinderung. Das bedeutet, dass ich hörgeschädigte Menschen im Arbeitsleben begleite, aber auch Arbeitgeber, die hörgeschädigte Menschen beschäftigen.
Mhm.
Also das bedeutet, dass die Hörgeschädigten entweder zu mir kommen können ins Büro oder auch per E-Mail oder wie auch immer Kontakt aufnehmen können. Und dann höre ich mir das an, was ist das Problem, was ist das Anliegen, wie weit kann ich helfen. Oder aber, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, auszufahren in die Betriebe und dann vor Ort auch mit Arbeitgebern zu sprechen, mit Gehörlosen zu sprechen, egal ob schwierig oder gehörlos, alles was mit dem Thema Arbeit zu tun hat. Und Genau. Also Ziel ist eigentlich immer die Arbeitsplatzsicherung.
Mhm. Ja. Wo genau, also in welchem Landkreis, also wie viel Fläche deckst du ab mit deiner Arbeit sozusagen?
Also ich decke ab die Stadt Potsdam, die Stadt Brandenburg und dann die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.
Mhm. Machst du das von dem Integrationsfachdienst mit diesem Schwerpunkt Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit allein für diesen großen Bereich oder gibt es noch andere Kolleginnen, die da auch mit tätig sind in dem speziellen Bereich?
Nee, also momentan mache ich das allein. Früher waren es zwei, aber jetzt momentan mache ich das alleine.
Genau. Das ist natürlich ein ordentliches Gebiet, ne? Um das
aber
alleine
zu machen. Eigentlich, also Cottbus unten, Lausitz und so weiter, das geht dann, also es gibt da 5 Standorte in Brandenburg, ne? Also Potsdam ist einer. Dann ist Cottbussen ein Standort, Frankfurt-Oder ist ein Standort, Eberswalde, und Außenstelle Bernau und Neuruppin. Und jeder hat sein Betreuungsgebiet. Und wenn ich dann so gucke, was Cottbus für ein Gebiet war, es geht nämlich hoch mit Cottbus, hat ja auch Cottbus, dann noch Spree-Neiße, Elbe-Elster und noch Landkreis Dahme-Spreewald komplett. So, das heißt also, geht unten von Spremberg hoch bis, was ist dann noch? Eichwalde sozusagen, ne? Sölden-Eichwalde. Also das ist dann noch ein Zacken größer.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber es ist schon ein großes Gebiet, ja, richtig.
Was ich gar nicht weiß, ist der IFD bundesweit aufgestellt?
Ja, der ist bundesweit aufgestellt, okay.
Das ist ja schon mal also ein großes Plus, finde ich, weil wenn man das so einmal flächendeckend hat, ist natürlich eine Hilfe auf jeden Fall für alle, die irgendwie jemanden brauchen, den sie ansprechen müssen.
Ja.
Das wusste ich nämlich noch nicht. Wie kommst du eigentlich morgens zur Arbeit? Du hast schon geteasert, du fährst gerne Auto.
Ja, das ehrlich gesagt fehlt mir auch. Früher bin ich ja immer von Berlin nach Cottbus immer gut eine Stunde gefahren oder ran zu den Terminen, ne? Und dann habe ich da Nikolaus Liepen gehört um 7:20 Uhr, ne? Wirtschaftsteil und so. So, es fällt jetzt alles flach. Jetzt fahre ich tatsächlich mit dem Fahrrad, weil ich hier auch in Babelsberg wohne. Und steige dann aufs Fahrrad und bin dann schon in 7 Minuten irgendwie so, bin ich dann schon auf Arbeit.
Ja.
Und habe keinen Nikolaus Liepen gehört.
Kannst du das auf Arbeit nicht nachholen?
Nee, mache ich nicht. Also im Auto höre ich Radio tatsächlich, aber zu Hause höre ich kein Radio.
Ah, okay.
Obwohl es immer läuft, weil meine Partnerin ist... Sag mal, normal hören, gut hören. Und da läuft immer das Radio. Aber das weiß ich nicht, das strengt mich vielleicht zu sehr an. Ist eigentlich nicht mein Medium, wenn man es so nimmt, also so vom Hören. Obwohl jetzt, wie gesagt, im Auto höre ich nur Radio.
Aber da bist du allein und auch auf einem kleineren Raum.
Ja.
Also das macht vielleicht auch nochmal von der Akustik herum was aus.
Genau,
also es gibt ja auch niemanden, der noch zusätzlich Geräusche macht. Bei uns läuft den ganzen Tag nicht Radio, Tatsache, wir streamen ganz viel Musik.
Das mache ich auch.
Ist ganz unterschiedlich, also von Kindermusik hier, die Eule findet den Beat, bis, weiß ich nicht, ist irgendwie alles dabei. Und aber ich weiß, was du meinst, das kann auch für mich sehr anstrengend werden, wenn der Große beispielsweise ein Hörbuch hört, die Kleine dazwischen irgendwas singt, ich eigentlich in der Küche bin und noch koche oder irgendwas anderes mache und alles erzeugt Geräusche und es ist irgendwie, der Raum ist größer, es schallt anders und im Auto ist es irgendwie ruhiger und angenehmer, ein bisschen kompakter. Ich glaube, das macht vielleicht auch was aus.
Ja, aber ich glaube auch, bin damit gar nicht so groß geworden. Also Fernsehen, das, klar, das mache ich, ne? Lesen mache ich. Aber das Radio hören, das haben wir, das überlege ich gerade zu Hause, auch damals nie groß gemacht. Ich glaube, deswegen bin ich nicht reingewachsen. Aber so heute würde ich vielleicht auch sagen, es hat sicherlich auch irgendwo was zu tun mit der Schwierigkeit, weil zu Hause, jetzt muss ich das Mikro ausschalten, ich auch mal die Hörgeräte rausnehme. Also auch auf Arbeit manchmal, weil ich dann ungestörter bin, weil so höre ich dann alle Nebengeräusche und so weiter. Und wenn ich die rausnehme, kann ich auch mal konzentriert arbeiten. Und ich brauche das irgendwie auch zwischendurch eine Ohrenpause. Aber eigentlich soll man die Hörgeräte von morgens bis abends kontinuierlich drin haben. Das heißt aber, wenn ich Radio hören will zu Hause, müsste ich die Hörgeräte natürlich drin haben.
Ja.
So, aber zu Hause mache ich eben auch mal Ohrenpause, so nenne ich das immer. So, dann kann ich kein Radio hören, weil dann müsste ich das schon ganz schön laut machen. Und das, auch wenn ich alleine bin, denke ich dann,
stört vielleicht ja auch die Nachbarn.
Ja, genau. Also,
Dann habe ich mir die Frage gestellt, beziehungsweise stelle dir, warum bist denn du heute deiner Meinung nach der richtige Gesprächspartner, wenn es um das Thema Tag der Gehörlosen oder Gehörlosigkeit, Hörschädigung, Schwerhörigkeit geht?
Ja, warum bin ich der richtige Gesprächspartner? Also zum einen bin ich selbst betroffen. Gut. Könnte ich auch verzichten. Also man soll ja seine Behinderung akzeptieren. Aber wenn ich ehrlich bin, dann denke ich, man muss es auch nicht haben, die Schwierigkeit oder auch Gehörlosigkeit. Ne? Also ich kenne es aus dem eigenen Erleben. Das Zweite ist halt, dass ich da tatsächlich auch mir das zum Beruf gemacht habe. Ne? Dadurch kriege ich dann auch sehr viel mit so aus dem Bereich Arbeit und dann eben auch die Breite sozusagen von leicht schwierig, beginnender Schwierigkeit und ach du lieber Gott und so und ich höre den Fernseher nicht mehr so gut und bis hin zu stocktaub, sage ich mal. Ich hatte einen Gehörlosen, der hat gesagt, ich bin stocktaub. Mhm. Oder ein Ertaubten. Der war spät ertaubt. Mit 14, glaube ich, ist er ertaubt. Und er hat selber von sich gesagt, ich bin stocktaub. Der hat tatsächlich auch nichts gehört. Also der kriegt natürlich auch recht viele Einblicke so in die ganze Problematik und die Befindlichkeiten, die so auch Gehörlose haben, Hörgeschädigte auch allgemein, so mit Misstrauen zum Beispiel. Und das Dritte, wo ich auch denke, warum ich da der Richtige sein könnte, ist, dass ich ja noch im Landesverband der Schwerin bin, Brandenburg, und da der Vorsitzende.
Ja, perfekt.
Wo ich mich auch nicht rumgerissen habe, weil ich dachte, naja, es gibt ja auch noch andere Themen im Leben, außer nur Schwerhörigkeit oder Hörschädigung. Aber es gab keinen anderen, der es irgendwie machen wollte. Und da ich dann mich weichkloppen ließ und dachte, ja, muss ja da auch irgendwie weitergehen und ist auch nicht verkehrt, mache ich das dann auch noch. Also in der Hinsicht bin ich, glaube ich, breiter kann man gar nicht mehr aufgestellt sein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Beruflich, ehrenamtlich und quasi persönlich betroffen.
Ja, genau.
Was machst du, wenn es sich nicht um Gehörlosigkeit dreht, am liebsten privat?
Ja, dann kümmere ich mich um die Schwerhörigen, nein. Ja, auch. Wenn es sich nicht darum dreht, dann lese ich tatsächlich momentan wieder viel. Hatte jetzt auch längere Zeit einen Patenjungen, um den ich mich gekümmert habe.
Okay.
Das mache ich dann. Ja, und dann auch mit Freunden treffen.
Patenjungen aus einem Projekt extra? Also in Anführungsstrichen extra?
Ja. Also aus einem Projekt der Verein Biffy, also Big Friends for Youngsters. Und das wird dann abgekürzt Biffy. Mhm. Und die vermitteln Patenschaften. Die vermitteln Patenschaften, aber jetzt nicht so aus Afrika oder so, sondern die wohnen alle, also das war in Berlin, oder war ein Sitz, wir waren auch in München, aber ich glaube, der Hauptsitz ist Berlin. Und da vermitteln sie Patenschaften zwischen Familien oder alleinerziehenden Müttern mit Kindern oder einem kranken Elternteil, wo dann noch jemand gesucht wird, der sich dann um die Kinder kümmert. So, und das ist so deren Aufgabe. So, das heißt dann, sie gucken dann, also lernen dann beide Seiten kennen und gucken dann, wie können die beiden zusammenführen, passt das?
Mhm.
Und dann führen sie die zusammen und wenn das gut läuft, dann läuft das über viele Jahre und dann ist es tatsächlich so, wie in meinem Fall, dass ich dann den Jungen, den ich jetzt 10 Jahre tatsächlich kenne, vom 6. Lebensjahr, heute ist er 17.
Heute genau? Nein.
Hat er Geburtstag gehabt und vor 10 Jahren im Juli ist er 7 geworden und ich habe im Mai, glaube ich, war das, habe ich ihn kennengelernt und jetzt kennen wir uns 10 Jahre.
Wahnsinn.
Und es gibt andere, da ist es tatsächlich so, da kennen sie sich, glaube ich, was war es, 22 Jahre oder so? Nee, ich glaube, das war der Patenjunge, aber da ist dann richtig auch noch länger und da wohnte sogar der Patenjunge schon mal bei dem Paten mitten in der WG, weil er inzwischen ja groß ist und erwachsen und der Pate in einer WG wohnt und der Partner ist jetzt damit reingezogen. Also es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen.
Ja. Mhm. Und auch wenn, also so ein Kontakt bleibt ja wahrscheinlich bestehen, auch wenn das Projekt endet, oder? Also
das ist ja kein Projekt. Also du wirst vermittelt und dann kannst du selber entscheiden, wie lange ob das läuft das und wie lange soll es laufen. Also jetzt ist bei mir schon mal gerade die Phase, ist jetzt 17, ja gut, dann wird es auch ein bisschen schwieriger, so zu sagen, was machen wir denn jetzt zusammen und dann löst er sich auch und dann ganz ja nicht wie früher, da habe ich ihn 2-mal die Woche gesehen.
Mhm.
Gut, da habe ich in Berlin gewohnt, der wohnt in Buckow. Also ich habe in Johannisthal gewohnt. Na, es war da nicht weit, jetzt ist es ein bisschen weiter, aber ich glaube, jetzt der Kontakt ist auch weniger. Ich glaube, das ist aber wie zu Hause auch. Ne? Wenn die Kinder 17 sind, dann ist man auch froh, dass man sie vielleicht einmal am Tag sieht. Ne? Und
ständig unterwegs.
Also das mache ich dann auch nicht mehr.
Ja.
Aber es geht tatsächlich auch relativ viel Zeit mal auch fürs Ehrenamt drauf. Also,
ja, das glaube ich. Also,
aber ich muss dann schon gucken, auch bei dem Ganzen, dass ich da auch selber gesund bleibe. Ne? Also ich bin ja nicht aus der Welt. Also ich habe ja alle Probleme, die ich so höre bei Hörgeschädigten, Erschöpfung und so weiter. Ne? Das haben Gehörlose weniger. Das ist ein Thema von Schwere, glaube ich. Aber also Erschöpfungssyndrom und der Akku ist schneller leer.
Hm.
Das habe ich natürlich auch. Das muss auch ein bisschen gucken, dass ich da mit meiner Kraft ein bisschen aushalten.
Musst du für dich natürlich auch gucken, das stimmt.
Ja.
Ja.
Und Fitnessstudio mache ich noch.
Fitnessstudio?
Ach. Genau. 2-mal die
Woche,
vielleicht auch 3-mal die Woche. Ja, geht gerade wieder, genau.
Ich habe mir noch eine andere Frage gestellt, weil bei gehörlos, gehörgeschädigt oder schwerhörig oder wie auch immer, wie würdest du sagen, bezeichnet man die Beeinträchtigung korrekt? Also wie bezeichnest du es und was wäre der, also wenn es so um Correctness in der Sprache geht, was würde man für einen Begriff benutzen, damit man am Ende niemanden auf die Füße tritt?
Also es sind jetzt ja verschiedene Hörschädigungen, die du angesprochen hast. Wenn wir von Gehörlose reden, dann glaube ich, ist Gehörlos der richtige Begriff. Taub, ja. Ein tauber Kollege ist, denke ich, auch okay. Die sagen auch selber deaf, ne? Also den deaf, also taub. Ganz falsch wäre taubstumm. Da trifft man sozusagen ins Wespennest. Also das mögen die gar nicht.
Ja.
Weil sie sagen, also viele können sich ja artikulieren und sind nicht stumm in dem Sinne, dass sie gar nichts sagen können. Ne? Deswegen also taubstumm, das ist ein Wort, was total verkehrt wäre.
Ja,
das hat man früher auch selber gesagt. Ja, genau.
Ja.
Ne? Also ich denke, gehörlos, das passt schon, das ist okay.
Okay.
Und bei Schwierigkeit, also muss man vielleicht auch noch gucken, taub. Es gibt ja auch Spätertaubte.
Ja.
Da sagt man, glaube ich, auch tatsächlich eher, ich bin ertaubt.
Ne?
Also gehörlos, glaube ich, jemand, der gehörlos ist, der meint eher, er ist von klein auf gehörlos. Aber jemand, der jetzt mit 20, 30, 40 sein Gehör verloren hat, aus welchen Gründen auch immer, wird, glaube ich, von sich aus nicht sagen, ich bin gehörlos, obwohl er auch nichts hört. Aber ich glaube, die werden eher sagen, ich bin taub.
Die Basis ist taub. Eine andere. Ne? Also logisch, wenn du ohne Gehör geboren wirst, dann bist du de facto gehörlos.
Ja.
Aber wenn du eine Historie hast mit Hören und dann das verlierst, ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber
und die Konsequenzen sind auch anders. Ne? Also von der Schriftsprachkompetenz, von der Lautsprachkompetenz sind später Taubte ganz normal eigentlich. Ne? Also du kannst einem ertaubten Menschen einen komplizierten Artikel hinlegen, wenn er jetzt eine normale Allgemeinbildung hat, also einen normalen Schulbesuch und intellektuell auf normalem Niveau, durchschnittlichem Niveau ist, dann wird er den verstehen. Beim Gehörlosen kannst du das nicht so einfach machen, weil da geht es dann schon los mit Grammatik und Fremdwörter verstehen und so weiter, weil das für den dann eher für den Gehörlosen eine Fremdsprache ist. Der taub, der ist damit vertraut, den wirst du auch in der Regel verstehen. Den Gehörlosen wirst du vielleicht nicht so gut verstehen, weil er verschwommener spricht. Ne? Aber ein Ertaubter ist eigentlich in der Sprache immer gut zu verstehen. Und dann gibt es ja noch den.
Gott. Ja, ich habe gerade überlegt, also Tatsache, wenn ich jetzt gehörlos geboren werde, habe ich ja auch keinen. Also ist das total schwer, glaube ich, wenn ich Laute produzieren möchte und ein Feedback-Verfahren. Also. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn dir jemand sagt, du bist zu laut oder du bildest den Ton nicht richtig, den Laut nicht richtig. Also das stelle ich mir total kompliziert vor, weil du hast ja keinen Anhaltspunkt zu sagen, was ist jetzt eigentlich laut, was ist jetzt leise, was ist jetzt ein Laut, also ein Geräusch, das ich produzieren muss, damit es richtig ist. Und du hast niemanden, der es dir so erklärt. Das finde ich tatsächlich wirklich schwer.
Ja. Ist ja so, das, was du liest, das hörst du ja auch. Ne? Also wenn du das Wort Haus liest, dann hast du es auch gehört. So, das heißt, das ist die Verbindung zwischen Lautsprache und Schriftsprache. So, für den Ertaubten ist das ja auch vertraut noch. Ne? Der hat Haus, weiß ich nicht, wie oft in seinem Leben gehört und weiß halt Haus, ist dann total vertraut. Der Gehörlose hat das Wort, wenn er vor dem Spracherwerb gehörlos geworden ist. Gibt es auch einen Unterschied vor dem Spracherwerb oder nach dem Spracherwerb. Wenn er vor dem Spracherwerb gehörlos geworden ist, dann hat er das Wort Haus noch nie gehört. Na? Das heißt, das, was er liest, ist abstrakt. So, ein Haus ist ein einfaches Wort, ne? Nehmen wir mal einen Artikel aus der Zeit oder aus dem Spiegel oder sonst oder im Studium. Ne? Selbst die Studenten, die an der Fachhochschule studiert hatten dann, das war ja schon die Elite, in Anführungsstrichen wieder, aber das waren ja, wer studieren kann, muss ja schon entweder eine Hochschulreife haben, ne? Also nicht nur 10. Klasse, oder muss auch schon Beruf haben und muss dann auch die Fähigkeit mitbringen. Dass auch intellektuell sind sie ja genauso wie wir, aber das trotzdem zu verarbeiten. Und Und selbst die mussten in der Lautsprache lautsprachlich noch gefördert werden. Mhm. Ne? Obwohl das schon die Guten sind. Ne? Das brauchst du beim Schwettertauchen nicht machen. Der wird da wahrscheinlich ganz normal seine Klausuren schreiben können. Da war der einer dabei, der hat, glaube ich, sogar die Sonderregelung gehabt und hat seine Prüfung alle in Gebärdensprache gemacht.
Ah, okay.
In der Ausnahmeregelung, genau. Ja. Obwohl es die Fitten sind. Ne? Mhm. Und dann kommen wir noch zu den normalen, Anführungsstrichen, wieder schwerigen. Ja, da war ich schwerhörig, hörgeschädigt, kann man natürlich sagen, geschädigt. Hört sich so krüppelhaft an. Aber das, ich sage das trotzdem, hörgeschädigt, schwerhörig. Ich habe damit kein Problem. Ich finde, da hat kein Schwieriger mit ein Problem.
Ja, okay.
Ich überlege gerade ganz lustige Begriffe auch.
Was sagt man gar nicht? Was ist so das absolute Tabu? Abgesehen von taubstumm, aber was sollte man zu einem Schwerhörigen am besten nicht sagen?
Naja, also ich glaube, bei Schwächen kommt es schlecht an, wenn man so eher so ein bisschen abfällig dann sagt, bist du aber eine taube Nuss oder sowas.
Ja, ja.
Also sowas, aber das ist eigentlich auch klar. Aber als so Begriff, würde ich bei Schwierig, fällt mir jetzt gar nichts ein, muss ich ehrlich gestehen. Hm.
Aber das ist ja gut. Also es ist ja total von Vorteil, wenn es jetzt offensichtlich nicht so viele Begriffe gibt, die abwertend sind.
Hörgemindert, glaube ich, gibt es auch noch so.
Ist
hörgemindert, aber... Also ich bin da, muss ich auch sagen, ich persönlich bin da jetzt auch nicht so empfindlich. Also ich bin damit groß geworden und war also hörgemindert. Und manche Worte, die klingen dann korrekter, aber irgendwie denkt man dann, oh nee, also ein schönes Wort ist das dann auch nicht. Also dann lieber schwierig oder hörgeschädig, das ist dann, trifft es irgendwie auch.
Ja, stimmt. Also und schwerhörig ist tatsächlich auch divers. Moment, was hattest du davor gesagt? Hörgeminderter? Ja, nicht. Also wenn wir jetzt mal noch auf genderneutrale Sprache gehen, ist schwerhörig, viel besser einsetzbar. Tatsache.
Gut, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Nee, aber also irgendwann trifft man vielleicht mal auf diese eine Person, die sich sowohl durch die falsche Ansprache diskriminiert fühlt, als auch durch den falschen Begriff ihres Hörverlustes.
Mhm.
Ist vielleicht schwerhörig eine ganz nette Variante, um alles gut abzudecken.
Ja, wenn man so sieht.
Hörverlust geschieht ja nicht immer, also oder ist ja nicht immer angeboren, also oder ein schlechtes Gehör oder gar kein Gehör, sondern es kann ja auch im Laufe deiner Lebenszeit dazu kommen. Jetzt abgesehen mal von einer altersbedingten Schwerhörigkeit, passiert sowas deiner Erfahrung nach eher abrupt, also so dass die Leute tatsächlich etwas überrascht sind von dem neuen Zustand, oder ist das ein schleichender Prozess, der sich irgendwie anbahnt?
Also ihr könnt jetzt schwer sagen, 30% haben schleichend und 70% haben plötzlich. So aus den Erzählungen heraus, bei mir war es ja von Anfang an da, bei anderen, ich würde sagen, das hält sich die Waage, aber da muss man vielleicht auch in der Klinik arbeiten oder so. Aber ich würde jetzt so sagen, ich würde jetzt nicht so aus meiner Erfahrung heraus sagen, es gibt mehr, die einen schleichenden Verlust hatten und weniger, die einen plötzlichen Verlust hatten. Also ich glaube, vielleicht das Schleichende, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, gerade das Schleichende vielleicht ein bisschen häufiger, weil das Plötzliche sind schon bestimmte entweder Lebensereignisse oder so Krankheitsereignisse, und sehr abrupt.
Mhm.
Und jetzt, wo wir uns so unterhalten, würde ich vielleicht sagen, dieses Abrupte ist schon weniger. Also meistens fängt es dann doch so an, dass es dann schleichend passiert und dass dann so, das ist jetzt das Klischee, dass dann, aber das höre ich tatsächlich häufiger, dass dann entweder der Partner oder die Nachbarn dann sagen, also, ach so, der Fernseher ganz schön laut. Ne? Ach, ja, nee, ist doch, für mich ist doch ganz normal. Nee, das ist schon richtig laut. Also du solltest vielleicht doch mal gucken, oder hast du das Klingeln nicht gehört oder irgendwas nicht gehört? Ne? Nein. Na, ich habe aber mehrmals geklingelt, ne? Und du hast es nicht gehört. Also, und dann wird es halt immer schlimmer. Ne?
Ja,
dann,
ja.
Also deswegen würde ich doch sagen, das Schleichende ist schon häufiger.
Also ich kenne das tatsächlich persönlich, nicht ganz persönlich, von meiner Schwester. Und ich war halt tatsächlich auch noch sehr klein, deshalb kann ich mich nicht ganz genau erinnern. Aber sie hatte eine ganz starke Mittelohrentzündung. Mhm. Und der Arzt hat das damals zu spät festgestellt oder hat auch nicht richtig behandelt, sage ich mal. Und dadurch ist sie auf dem ein Ohr, hat sie, glaube ich, noch ein 10%iges Hörvermögen.
Ja, ist auch schon faktisch taub.
Ist faktisch taub auf dem einen Ohr, ja. Genau. Und ich glaube, sie hätten sogar mal probiert, ein Hörgerät zu nutzen, was aber irgendwie auch, also ich glaube, sie hat sich auch dagegen gewehrt. Sie musste auch eine Zahnspange tragen, die wollte sie auch nicht. Und ein Hörgerät eben auch nicht. Es ist dann nicht so, dass sie so eine Sache annimmt dann für sich. Und ich würde tatsächlich sagen, deshalb ist es aus meiner, für mich, für meine Begriffe immer so ein abrupter Hörverlust, weil bei ihr war das eben so, sie war krank, hatte diese Mittelohrentzündung, die hat sich natürlich auch ein, zwei Wochen hingezogen, aber das ist ja jetzt keine lange Zeit. Schiene, ne? Und dann war danach eben das Problem des Nichthörens sozusagen.
Ja, aber dann ist ja dann diese Erkrankung zum Beispiel.
Genau,
ne?
Ja.
Genau. Das hast du ja auch oft nach Kindheit, ne? Mittelohrentzündung ist ja so eine typische, das wird älter haben, das wir auch noch, aber eigentlich ist das so eine typische Kindeserkrankung, genau. Ne? Mittelohrentzündung. Ich weiß gar nicht, dass die meisten haben wahrscheinlich sogar immer mal mehrere oder hatten mal eine Mittelohrentzündung, wo sie da gut durchgekommen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch mehrere Mittelohrentzündungen und hatte Glück sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, meine Schwester hatte einfach insofern Pech, dass sie auch den falschen Arzt erwischt haben. Also auch der Hörverlust war wohl anfangs gar nicht so schlimm. Und wir haben vorhin in der Uckermark gewohnt und der Arzt hat gesagt, nee, da kann man auch gar nichts mehr machen.
Mhm.
Und dann war sie 16, da sind wir hier nach Potsdam gezogen. Und ich glaube, das mit dem Ohr ist passiert, da war sie so vielleicht 8.
Mhm.
Und als wir in Potsdam waren, sagte auf jeden Fall ein Arzt, man hätte da vielleicht sogar noch was machen können. Aber also nicht mehr nach knapp 10 Jahren. So.
Ja, dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig, genau. Und dann hatte sie das auch für sich alles schon akzeptiert. Und man wusste eben, ja, du musst auf der rechten Seite von Katja laufen, damit sie dich hört, wenn du mit ihr redest. Hm. Sonst funktioniert es nicht.
Ja.
Aber genau, also deshalb, für mich ist das immer so, man hat irgendein doofes Ereignis, sag ich mal, und dann ist im schlimmsten Fall das ganze Gehör weg, aber also bei ihr ging es insofern gut, dass es nur eine Seite war.
Ja, ist ja also schon, ich glaube, dass bei Kindern ist es auch tatsächlich eher so, dass dann Mittelohrentzündung und danach, zack, na, wird man schlechter.
Ja.
Im Erwachsenenalter ist ja eher dann Mittelohrentzündung, im Erwachsenenalter war kaum als Thema, sondern da ist dann tatsächlich Stress oder Hörsturz, ne?
Mhm.
Dann gehört oft oder häufig erholt sich das Gehör wieder, aber meistens auch mehrere Hörstürze. Mit jedem Hörsturz geht dann das Gehör weiter runter. Und dann habe ich dann schon welche, die dann auch sozusagen dann taub werden, ne? Meistens dann einseitig.
Bahnt sich so etwas auch an? Also kann man anhand seines Ohres oder irgendwie einem Gefühl nach merken, dass da jetzt eigentlich so ein Stresslevel erreicht ist, dass es in ungesunde Richtung abdriftet und man theoretisch vorher noch handeln könnte? Also was könnte man präventiv machen?
Was viele erzählen, die auch Tinnitus haben zum Beispiel, ne? Oder, oder Ohrenklingeln, ne? Die sagen dann, wenn wir Stress haben, dann wird der Tinnitus erstmal schlimmer.
Hm.
Das merke ich schon auch. Also wenn ich Stress habe oder so, dann, das ist selten, aber dann klingelt es so ein bisschen, dann merke ich so am Ohr, dass da irgendwas ist. Und dann weiß ich, ich muss so ein bisschen gucken. Ne? Dann muss ich so ein bisschen sehen, dass ich dann vielleicht dann an dem Abend dann mal kein Ehrenamt mache, sondern einfach faulenze, ne? Fernsehen gucke, lese, sowas mache. Oder vielleicht ins Fitnessstudio gehen. Wobei Fitnessstudio ist schon wieder für mich schon wieder ein bisschen anstrengend, weil du bist ja da dann wieder in einer Umgebung, wo auch kommuniziert wird. Und Kommunikation ist eigentlich immer anstrengend. Ganz falsch wäre taub stumm. Richtige, also gute Gespräche sind immer gut.
Ja.
Ne? Aber trotzdem ist eigentlich richtige Erholung für mich, wenn ich nicht reden muss. Wenn ich lesen kann oder vielleicht irgendwo Fernsehen gucken kann, aber wenn ich mich nicht konzentrieren muss auf das Zuhören. Ne? Und im Fitnessstudio zum Beispiel, dann unterhalte ich mich mit dem Micha, dem das da hört, ne? Das Fitnessstudio. Oder anderen, mit denen man so ein bisschen so in Kontakt kommt und so ein bisschen sich anfreundet. Und dann ist es schon wieder ein bisschen Stress, ne? Weil du bist dann schon wieder hören, du musst dann, dann auch Nebengeräusche mal ausblenden, wenn dann ein anderer Gast kommt und da quatschen wir mal so nebenher. Also das stelle ich auch bei mir fest, dass das dann schon wieder, also das Fitnessstudio ist nicht wirklich Erholung.
Ja. Ist es ja auch de facto schon mal fast nicht, weil man muss ja Sport machen.
Ja, genau. Das kann ja reine Erholung sein.
Nee, eben, das ist ja schon mal anstrengend. Du hast gesagt, du warst ja nur schon als Kind quasi. Du bist mit der Hörschädigung geboren. Du hast auch schon so ein bisschen erzählt, dass das schwierig für dich war. Hast du selber Kinder?
Nee, ich habe keine Kinder.
Aber du hast einen Paten, Jungen, den du seit 6 begleitet hast. Wie ist so dein Gespür? Gehen Kinder damit um? Also
die gehen ganz, ganz unkompliziert damit um. Also ich hatte ja, jetzt habe ich hinter dem Ohr Hörgeräte, früher hatte ich es noch im Ohr Hörgeräte. Und dabei ist also ein ganz, Leto heißt er, der ist ganz aufgeweckt. Und früher war auch so ein rumgesprungen und so weiter. Ne? Und ja, da war immer neugierig und hab mir das Hörgerät einfach ausgemacht, ne? Oder wollte wissen, wie das funktioniert im Ohr. Und so, und dann habe ich überlegt, na, lässt mir das ans Hörgerät, dann lässt nicht ans Hörgerät. Und habe mich dann entschlossen zu sagen, nee, also ich lasse ihm den Spaß, so, mir das Hörgerät auszuschalten. Das muss man mit so einem, es war eine Klappe, die hat dann eingeschaltet wurde das, indem man die Klappe so ein bisschen zugeschoben hat, sozusagen. Mhm. Ne? Dann die Batterie, also aus war es. Dann stand die Klappe so aus der Rasterung raus und dann stand die so ein bisschen ab von der Batterie.
Ah, ja.
Und wenn ich angestellt habe, dann musste ich dann sozusagen das so verriegeln, dann sprang die Klappe das richtig zu, lag dann richtig an, die Klappe an dem Hörgerät selber, also am Ohrpassstück, und dann war es an. Na, und dann hatte ich einen Knopf drauf, da konnte ich dann noch die Programme erstellen. Ne? So von außen so raufgedrückt auf den Knopf, Programm 2, Programm 3, und dann wieder zurück zu Programm 1. So, und da hat er dann damals, dann haben wir natürlich darüber informiert, ne? Und dann hat er eben manchmal Spaß gemacht, wenn ich ihn so auf dem Arm hatte, und hab das Hörgerät ausgemacht, hat gesagt, hörst du mich noch? Und dann so, hat er so rumgealbert, ne? Und hat dann geflüstert und so. Und da habe ich ihn gelassen, weil ich gesagt habe, okay, das Risiko ist, dass vielleicht das Hörgerät kaputt geht. Aber da habe ich mir dann gesagt, naja, also ich verdiene so gut Geld, dass ich das notfalls eine Reparatur auch mal mir leisten könnte.
Ja.
Und er ist ja nicht unvorsichtig damit umgegangen. Ne? Aber ein 6-7-Jähriger, klar, der ist auch ein bisschen gröber, oder wie soll man sagen, aber er weiß nicht. Irgendwie so, dass ich dachte, oh, um Gottes Willen, das geht gar nicht.
Mhm.
Und da habe ich ihn dann gelassen, damit er damit vertraut wird und einfach, dass er sieht, dass wir uns an- und ausmachen und dass er einfach damit zu tun hat, sozusagen. Mhm. Ne?
Auf seine eigene Art und Weise.
Seine quasi eigene Art und Weise, genau.
Ja.
Und er hat ja noch 2 Geschwister, zwei Schwestern, die jünger sind als er, und Zwillinge. Ja, und da waren auch noch weit mit denen auf einer Freizeit. Und ohne Hörgeräte kann ich mich zwar verständigen, aber nicht, wenn ich in einem Bett liege und die in einem anderen Bett liegen. Ne? Oder dann reinkommen oder rausgehen oder im Raum irgendwas sagen. Das funktioniert nicht. Und ich doch. Das klingt jetzt auch bescheuert, und ich die Brille aber nicht auf habe. Ne? Ich verstehe mit Brille besser.
Beeinflusst die Brille deine Ohren.
Die Brille versteht er besser. Wie kommt das denn? Ist aber tatsächlich so. Und dann sitzt auch ganz direkt. Da sagte dann seine Schwester einmal morgens dann, so, mach mal dein Hörgerät rein, ne?
Ja.
Dann war da weißt du aber auch, denen ist bewusst, das kannst du mit Hajo nicht kommunizieren, mach mal dein Hörgerät rein, damit wir mit dir reden können.
Ja. Ne? Das mit der Brille erinnert mich gerade daran, dass wenn ich einparke, und ich habe in meinem Auto ja auch meistens das Radio an, mache ich das Radio leise, damit ich besser sehen kann, wie ich einparke. Also es ist ungefähr genauso abstrakt.
Bist du vielleicht weniger abgelenkt?
Ja, keine Ahnung. Und ich denke immer, also ich mache es ganz oft, vor allem wenn ich so seitlich einparken muss, muss ich das erst leise machen und kann ich richtig gucken. Keine Ahnung warum.
Ich bin gegen das Auto gefahren, weil das Radio an war.
Ja, tut mir leid. Ich konnte es einfach nicht sehen. Das Radio war zu laut.
Aber mit der Brille liegt wahrscheinlich daran, dass Hörgeschädigte ja, und das auch Gehörlose, ist egal, ist schwierig, gehörlos, ja auch immer noch als ergänzend den Mund nehmen.
Ja.
Wenn ich die Brille nicht auf habe, dann sehe ich das Gesicht nicht, den Mund nicht oder unscharf. Und dann verstehe ich schlechter, ja.
Ja.
Tatsächlich so.
Ja, stimmt. Also,
wenn ich die Brille auf habe, aber Hörgeräte nicht drin, aber dann verstehe ich trotzdem besser.
Mhm. Macht aber total Sinn.
Ja, wo es unsinnig eigentlich klingt.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja. Was war denn eigentlich gar nicht so schlimm wie man es sich vielleicht vorstellt. Also wenn man jetzt, man denkt jetzt so, also, oder man hat ja auch viele Sachen gehört von dir jetzt, die vielleicht doof waren in der Kindheit, weil es sich einfach für dich, also es war anstrengender auf jeden Fall und vielleicht auch nicht so viel Akzeptanz oder auch so ein bisschen, ja, dass man darauf Rücksicht genommen hat. Aber was war vielleicht sogar ein Vorteil, der sich aus deiner Schwerhörigkeit für dich heraus entwickelt hat?
Also ich glaube tatsächlich, dass man, also so viele Vorteile gibt es nicht, aber ein Vorteil ist, dass man sich nicht jeden Mist anhören muss.
Ja.
Also
Hörgeräte aus und die Welt ist wieder schön.
Also man kann, ein großer Vorteil, das als Kind gar nicht so festgestellt, aber jetzt stelle ich das fest, weil meine Partnerin sehr gut hört und jeden Mist auch hört, auch nachts. So, und dann, damals haben wir einen Hinterhof noch gehabt in Johannisthal. So, und dann, wir hatten das Schlafzimmer da hinten, waren aber vor der Haus und dann hinten gab es einen Querflügel und da gab es das Nachbarhaus um die Ecke und da gab es auch einen Querflügel sozusagen, so ein wie sagt man denn, Seitenflügel war das bei denen. Aber da war noch ein bisschen weiter dahinter. Und dann waren aber etliche Meter dazwischen. Und dann sagt Antje zu mir, die konnten nicht schlafen, weil sie sich da hinten unterhalten haben. Ne? Da habe ich gesagt, die haben sich da unterhalten, sowas hörst du? Ja. Aber sowas höre ich ja nicht. Wenn ich Hörgeräte rausmache, dann, wie gesagt, dann höre ich noch, aber sowas höre ich nicht.
Ja, so, ist weit weg.
Dann höre ich nichts, dann ist Ruhe für mich und dann schlafe ich.
Ja.
Und sie kann nicht schlafen, weil da irgendwo weit weg sich welche unterhalten. Und das ist dann natürlich so ein Riesenvorteil, ne? Dass du tatsächlich auch mal, wenn du die rausnimmst, tatsächlich nichts hörst. Und wenn du deine Ruhe brauchst, oder schlafen willst und so, dann bist du im Vorteil.
Ja,
und
stimmt.
Manchmal ist es tatsächlich so, wenn ich sie drin habe und dann manche Gespräche höre, denke ich, ja, manchmal ist es tatsächlich auch besser, dass den Schwachsinn, den sie gerade unterhalten, das nicht hören zu müssen. Also,
machst du das manchmal, dass du heimlich an deinen Hörgeräten das vielleicht leiser stellst, damit du es nicht... Nee, okay. Habe ich jetzt vermutet.
Ich platziere auch nicht mehr. Ich habe eine FM-Anlage, platziere auch nicht heimlich irgendwo ein Mikrofon.
Ach, ja, gut zu wissen. Nein, aber das würde gehen, ja, Tatsache. Du kannst irgendwo anders ein Mikrofon platzieren.
Naja, ich habe ja, wenn du direkt ins Hörgerät streamen kannst, dann ist es tatsächlich auch unauffällig. Hm. Ich habe ja noch so einen Streamer extra, der dann das empfängt, das Signal vom Mikrofon, und ins Hörgerät reingeht. Aber tatsächlich ist es dann so, dass wenn ich das jetzt, ich das ja hätte, das Mikrofon vor dir stehen hätte und dann und ihr unterhaltet euch und oder auf dem Tisch stehen hätte, ihr unterhaltet euch und ich muss mal schnell auf Toilette, dann könntet ihr jetzt denken, der Hajo ist ja gar nicht da. Jetzt kann man mal bei den Herren ziehen und ich sitze auf Toilette und höre trotzdem alles, weil ich ja weiter mit dem Mikrofon verbunden bin.
Also passen wir demnächst beim Mittagessen gut auf, wenn der Hajo plötzlich was auf den Tisch legt und den Raum verlässt.
Wir haben einen Reichweitentest gemacht und ich glaube, der Flur, wie lang ist der? 10 Meter oder so?
Vermutlich, ja, denke auch.
Also das ging fast. Ich habe mich dann da an den Eingang gestellt.
Ja.
Und weiß gar nicht, wer das war, ist mit dem Mikro dahinter gelaufen und ich konnte, glaube ich, noch hinten am Kopierraum noch verstehen.
Krass.
Gut, es war auch prall, aber keine Warmer-Special.
Ja, gut, aber trotzdem. Ja,
also wenn das hier, und Toilette ist ja gleich nebenan, würde ich behaupten, ich höre das dann weiter.
Witzig. Ich hoffe, du machst das nie.
Und auch wenn wir im Landesverband irgendwo zusammen sind, dann nutze im Alltag relativ selten einen Streamer oder Mikrofon, aber andere, die schlechter hören und so weiter, die nutzen das tatsächlich mehr. Und dann kommen sie von der Toilette wieder und dann sagen sie, können sie gleich weiter mitreden sozusagen, weil sie alles weiter gehört haben.
Das bringt aber auch wirklich Vorteile mit. Also Tatsache, man hat das ja manchmal, dass man irgendeine Konferenz oder irgendeinen Schnulli hat, ne? Und wenn du jetzt durch das durch die Videokonferenzen, sag ich mal, geht's ja. Ich habe auch meistens Kopfhörer drin und wenn man dann mal kurz den Raum verlässt, weiß ich nicht, und wenn es nur ein Kaffee holen ist, kriegt man weiter mit, was gesprochen wird. Aber
genau.
Wenn du jetzt auf so einer richtigen Tagung bist, ne, wo du quasi ja eigentlich zugucken und hören musst in live, dann geht es verloren, sobald du den Raum verlässt. Also schon auch praktisch.
Ja,
Mensch, siehst du wieder, was gelernt. Aber Konferenzen ist ja ein ganz gutes Stichwort. Wenn du in einer großen Masse von Menschen bist, jetzt mal nicht der Gehörlosenverband oder ähnliches, sondern einfach irgendwie weiß ich nicht, lass es mal eine Weihnachtsfeier sein. Da sind unter anderem auch mal neue Kollegen, die vielleicht gar nicht wissen, was macht der IFD und so. Und du weißt ja für dich selber, dass es anstrengender ist, wenn du da quasi versuchst zu folgen. Gehst du auf Menschen offen zu und sagst denen, Mensch Leute, ihr wisst das vielleicht noch nicht, aber ich habe hier irgendwie eine Schwerhörigkeit, ich kann euch nicht so gut verstehen, würdet ihr bitte das und das beachten oder so? Also versuchst also du kommt, das zu thematisieren dann auch?
Kommt ein bisschen auf den Rahmen an. Wenn wir das Mikro wieder ausmachen, eigentlich. Also ich bin nicht jedes Mal offensiv.
Nicht was? Weil ich
nicht jedes Mal offensiv. Ja. Also eigentlich müsste es ja sein, gerade auch, also Arbeit müsste ich ja Vorbild sein, ne? Und als Vorsitzender des Landesverbands müsste ich auch Vorbild sein, ne? Also von morgens bis abends das Hörgerät tragen, also wenn Leute mich nicht kennen, dann sage ich das aber auch nicht unbedingt sofort. Also jetzt irgendeine Weiterbildung, wo gemischtes Publikum ist zum Beispiel, da schätze ich so ein bisschen ein. Also ich gucke so ein bisschen, wie könnte es sich entwickeln. Und wenn ich schon sehe, dass die Information wäre wichtig, dann mache ich das schon am Anfang, dass ich gleich informiere, ich bin schwierig und so und so. Aber es gibt auch Situationen, wo ich dann erstmal gucke, wie komme ich zurecht und wie entwickelt sich das. Und erst wenn ich merke, ich muss vielleicht das dritte, vierte, fünfte Mal nachfragen oder ich gucke vielleicht, ich stelle überhaupt das Gefühl, ich gucke vielleicht ein bisschen doof, sage ich mal, dann informiere ich den anderen. Na?
Wie sind so die Reaktionen im Allgemeinen?
Immer verständnisvoll.
Ja, okay. Also du hattest da noch nicht Probleme?
Als Erwachsener nicht. Als Kind ist es deutlich härter.
Wirklich, ja?
Also ich war ja dann mal in Schule und an der Realschule.
Gemein und ehrlich sein können?
Du kannst dich ja, da ist auch wieder egal, ob gehörlos oder schwierig, aber du kannst dich ja, also andersrum. Macht man sich auch nicht bewusst, aber um schlagfertig zu sein und dich verteidigen zu können und gut verteidigen zu können oder schnell verteidigen zu können, musst du ja sicher verstehen.
Ja.
Wenn du aber den anderen nicht sicher verstehst, dann hast du ja schon erstmal diese Gedenksekunde sozusagen, um die Information oder das, was du jetzt gehört hast, wenn das jetzt unsicher war vom Hören her, dann hast du ja erstmal diese Gedenksekunde, sag ich mal, oder Gedenkminute, um kurz zu kombinieren, ist jetzt das, was du da gehört hast, schlüssig oder nicht schlüssig? So. Und jetzt kommst du zu zwei Ergebnissen, schlüssig oder nicht schlüssig. Nicht schlüssig, du fragst nochmal nach. Oder du denkst, es ist schlüssig. So, und dann kannst du überlegen, was willst du entgegnen.
Ja. Na? Im schlimmsten Fall war es eine Anfeindung oder so ein ganz fieser Spruch und du fragst nochmal nach.
Genau.
Der ist ja furchtbar.
Ja.
Das will ja kein Kind nochmal eigentlich hören, oder?
Genau.
Also und
oder
ruft ja zum Verspotten quasi eigentlich. Also,
genau.
Oder?
Ja. Und dann fragst du nicht nach, dann hast du aber nicht sicher verstanden. Was denn dann? Was denn dann eine coole Reaktion? Na, lachen?
Was hast du gemacht?
Lachen. Also meistens lacht man dann.
Ja.
Ist aber dann eben doch nicht cool.
Hast du leider gemerkt.
Peinlich, ist doch peinlich. Nicht cool. Ja, ja, dann bist du immer mit Hintertreffen. Ne? Das ging tatsächlich so. Also ich habe die Realschulzeiten, der hat einen super Lehrer. Aber so von den Schülern, gab auch nette Schüler, so ist es nicht. Ne?
Ja,
also, aber es gibt immer so, wie in jeder Klasse gibt es so zwei, drei, vier, so eine Clique oder so, ne? Die einen dann gerne aufs Korn nimmt und immer die Schwächeren.
Ja.
Und da war es mit meiner Schwierigkeit. Und das ist mir echt schwer gefallen. Also mich da dann zu verteidigen. Und weiß nicht, also das fällt mir manchmal heute noch schwer.
Ja, wirklich? Also hast du aber jetzt.
Aber vielleicht, das ist vielleicht wieder, wenn man jetzt so darüber philosophiert, könnte man dann wieder sagen, es ist aber vielleicht weit hergeholt. Aber das lernst du auch als Kind, ne? Denke ich. Vielleicht auch nicht, aber du bist ja dann in der Situation, dann viele, wenn ich so. Wenn ich eine Autobiografie lese oder also auch Interviews von anderen, dann sagen manche, diese harte Schulzeit hat denen aber das beigebracht, sich zu verteidigen. Ne?
Ja.
So wie große Familie. Ne? Und ich war die Kleinste oder die Jüngste oder die Älteste. Ne? Die Jüngste hat es ja meistens am besten, glaube ich. Ne? Die Älteren haben es ja schwerer. Ja, ist ja, das Jüngste ist immer das Nesthäkchen oder so.
Ja.
Ne? Und kriegt noch da auch die Kleine und so. Ne? Die wird dann immer noch behütet. Aber die Ältere, die muss dann schon auf die Kleinere aufpassen oder wie auch immer. Oder ja. Und da höre ich dann so, dass das dann mal die Schule war. Ne? Sich durchsetzen müssen in, einer Familie oder mit unter 5 Kindern, 5 Geschwistern oder 4 Geschwistern oder 6 Geschwistern, ne, dass das die geschult hat. Mhm. Ich glaube, das sind auch so Situationen, wo Kinder dann auch, wenn sie den Weg finden, aber sich dann schulen und dann das Lernen zu verteidigen. Aber das ist jetzt so ein bisschen philosophisch. Ne?
Nein, aber,
das nimmt man vielleicht tatsächlich dann mit, dass ich es nie richtig gelernt habe in der Kindheit.
Ja.
Und dann durchaus auch heute, das Hören bleibt ja. Ne? Also die Schlagfertigkeit ist ja auch heute genau das Gleiche. Ne? Muss ja gut erstmal richtig verstehen, damit ich was entgegnen kann.
Mhm.
Ist ja egal, ob ich da nun 12, 25 oder 53 bin. Ne?
Ja.
Also die Schlagfertigkeit kommt immer daraus, dass ich sofort den Sinn, also das verstanden haben muss und auch vielleicht den Inhalt, den Sinn, ne? Also Ironie oder so vielleicht verstanden haben muss. Die Ironie ist schon bei Gehörlosen gar nicht möglich.
Wollte ich gerade
ganz
fragen.
Ganz schwierig, oder? Weil Ironie auch viel mit der Stimmlage zu tun hat und wie man es sagt. Und das ist immer noch ein Kampf, tatsächlich.
Ja. Hast du einen Tipp gerade für Schulkinder, wie die sich verhalten könnten, gerade in solchen Situationen? Also Lachen funktioniert offensichtlich nicht gut. Aber gab es irgendwas, von dem du dann irgendwie gemerkt hast für dich, das klappt in, weiß ich nicht, 80% der Fälle und das ist wahrscheinlich dann schon gut?
Ehrlich gesagt, das fällt mir jetzt schwer, da so ein Rezept zu sagen. Vielleicht auch, weil es mir immer selber schwer gefallen ist, dass ich nie so das Patentrezept gefunden hatte. Ne?
Mhm.
Deswegen fällt mir das schwer. Also ich denke, offen umgehen auf jeden Fall, das ist aber auch egal, welches Alter, weil ich glaube, dass die meisten erstmal interessiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber also nicht ablehnend reagieren, wenn man sagt, man ist schwierig und ein bisschen lauter sprechen oder so, ne? Oder diese Information. Ich glaube, da ist meine Erfahrung, dass eine Information nehmen sie auf, manche sind noch interessiert und so, fragen dann, ach, seit wann denn? Und ja, ich habe schon gesehen, du trägst Hörgeräte. Aber so Ablehnung kommt eigentlich selten. Aber das wird dann kompliziert, wenn du nichts sagst und dann aber so eine dusselige Bewertung machst oder doof lachst oder irgendwie nicht angemessen reagierst. So, und dann, wenn die Leute ja nicht noch gesehen haben, du bist schwerhörig, vielleicht schon selber aus sozialer Kompetenz dann kombiniert haben, ach, das ist jetzt, weil er schwerhörig ist.
Mhm.
Aber kannst ja auch nicht bei jedem mehr voraussetzen. Ne? Dann ist nämlich der ein bisschen doofe tatsächlich, der ein bisschen komisch reagiert, so ein bisschen komischer Typ. Ne?
Der komische Sachen macht. Der macht immer merkwürdiges Zeugs, wenn wir was sagen. Und
dann irgendwas sagt, was gar nicht passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist ja auch so kleine Puzzleteile, ne? Die dann so ein bisschen dann das Bild so ein bisschen schräg machen, so ein bisschen so ein bisschen kauzig oder weiß ich nicht, wie man es formulieren soll, aber so ein bisschen für den Außenstehenden so ein bisschen komisch. Ne?
Ja, ich weiß.
Also in der Hinsicht ist es dann doch besser, dann zu sagen, ich bin schwerhörig. Und dann lachen sie vielleicht auch mal, aber dann sagen sie, na, das liegt bestimmt an deiner Schwierigkeit, hat er vielleicht nicht verstanden. Ne?
Ja.
Und dann ist das zumindest klarer.
Ja, eine bessere Alternative als der komische Typ zu sein, keiner versteht.
Ja, also nicht angemessen reagiert.
Ja, genau.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch schwer.
Ja.
Immer. Also zu lernen, angemessen zu reagieren.
Ja, genau.
Ja, glaube ich.
Zum Hören. Die ist auch schon jetzt bald 5 Jahre alt, eine Spülmaschine. Aber die ist tatsächlich so leise, dass Antje, die ja sehr gut hört, ganz begeistert feststellt, oh, die ist aber leise, die hört man ja nachts gar nicht. Ne? Oder nach dem Nachbarraum, also, da muss man richtig genau hinhören. Ne?
Macht die ein Geräusch, wenn die fertig ist?
Nee. Die ist dann einfach fertig.
Oh.
Gut, aber wir sind da nicht in der Küche, wenn sie fertig ist. Aber die macht keinen. Du sagst piepen, oder meinst du?
Ja, irgendwie so ein Bimmeln. Pieps, pieps.
Nee.
Pieps.
Nee, piep nicht.
Piep nicht. Du denkst vielleicht, und sie piept nicht.
Ja.
Ja.
Wenn ich die Hörgeräte drin hätte, würde ich es hören.
Ja, genau.
Würde ich hören, dass sie nicht piept.
Dann kannst du sicher sein, dass sie nicht piept. Also du musst dich nochmal mit den Hörgeräten und deinem Geschirrspüler vertraut machen.
Ja, genau.
Ich würde aber gerne ja eigentlich auch in die Richtung kommen. Was für dich wie wäre für dich zum Beispiel eine perfekte Gesprächssituation? Was würdest du dir wünschen? Jetzt nicht, wie kannst du es beeinflussen, sondern wie können deine Mitmenschen darauf eingehen, wenn sie wissen, der Hajo ist schwerhörig oder vielleicht auch ein anderer Teilnehmender irgendwie gehörlos. Was wäre eine gute Gesprächssituation für dich, um folgen zu können?
Also, perfekt ist ja mal ein 2-Jahr-Gespräch oder auch 3 Jahre, Wir ist auch noch okay. Aber gut heißt nacheinander reden. Soweit es geht, das, also ruhige Umgebung. Also keine Musik zum Beispiel, hatte ich jetzt letztens. Da waren wir im Happy Hour. Da spielte dann die Musik im Hintergrund und das war wahnsinnig anstrengend, obwohl wir bloß zu dritt waren. Also sowas, also ruhige Umgebung, nacheinander reden, zugewandt natürlich. Wenn ich mal nachfragen muss, dann eben einfach nochmal wiederholen.
Ja.
Aber auch alles in einer normalen Atmosphäre, in der Hinsicht normal reden. Also nicht irgendwie jetzt irgendwas künstlich, langsam, laut oder so, sondern
dieser Klassiker,
das gehört auch dazu, dieses, dass einfach normal geredet wird.
Ja. Ich weiß, was du meinst, dieses, wie man manchmal auch mit alten Menschen spricht. Haben Sie mich verstanden?
Ja, sowas ist also völlig total ätzend.
Ja, glaube ich.
Vielleicht schon gucken, also wir haben ja auch Kollegen, die sehr schnell reden.
Ja.
Und da ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn die Kollegen das dann schaffen, ein bisschen langsamer zu reden, weil das ist natürlich auch richtig anstrengend, wenn jemand schnell denkt und schnell redet, da hinterher zu kommen.
Ja.
Das ist aber das ist immer noch besser als jetzt eine laute Umgebung zum Beispiel, ne?
Ah, okay.
Also als Fenster auf und Straßenverkehr, kann schon nervend sein, ne? So auf Kippe. Das sind immer so die schwierigen Situationen. Also das wäre so, ne? Also ruhige Umgebung, das ist, glaube ich, das A und O eigentlich. Gute Akustik kann man ja nicht mal beeinflussen, aber dass die Akustik auch gut ist, kein Schall zum Beispiel. Also gestern war ich zum Beispiel bei einer Personalversammlung, das war in einer Turnhalle. Und das ist natürlich schon, gut, sie hatten ein Mikrofon und Lautsprecher, das geht dann. Das war dann wieder okay. Aber du merkst dann so, wenn das alles gerade noch raus ist und Leute unterhalten, wie das schallt. Ne? Also was das für eine Akustik ist, die ist richtig, richtig schwierig.
Ja, glaube ich. So, ne? Das ist also auch für, in Anführungsstrichen, Normalhörende auch anstrengend schon.
Ja.
Dann ist es, ja.
Genau, also ruhige Umgebung. Ich glaube, ruhige Umgebung ist somit das A und O. Also, weil das ist dann schon viel gewonnen.
Was nervt dich hier so im Büro am allermeisten, wo du sagst, oh, das, eigentlich ist das gefühlt jeden Tag oder jedes Mal, warum schneit das keiner? Oder warum muss das so sein?
Also tatsächlich, können es ja alle Kollegen hören, ne?
Also tatsächlich jetzt gerade noch nicht.
Tatsächlich wundere ich mich, dass es Kollegen gibt, die, wenn sie Feierabend haben, zum Ausgang gehen, über den Flur und dann rufen, Tschüss, hallo.
Ja, also man muss jetzt dazu sagen, der Flur ist ein bisschen L-förmig, ne?
Genau.
Und geradeaus weiter geht es eben raus in den Hausflur und links das Stückchen L, da geht es dann irgendwann zu deinem Büro.
Zu meinem Büro, genau. Es sind ja drei Büros nur, ne? Ich bin das zweite und dann kommt ja
unser Büro.
Oder euer Büro,
ja.
Genau. Und da rein zu meiner Tür sind es ja auch nur 5 Meter oder irgendwie so, ne?
Genau.
Also geschätzt.
Nicht viel.
Na, die erste Tür ist vielleicht 2 Meter und ich dann 2 Meter weiter irgendwie so 5 Meter und ihr dann noch 1 Meter, 6 Meter, irgendwie ist der Flur ja nur lang, ne?
Ja.
Ist aber auch schon viel, ne? Dann ist vielleicht sogar eher 4. Naja, egal. Also ist ein kurzer Flur, genau. Und das, aber die Kollegen wissen ja alle, dass ich schwierig bin, ne? Und dann ist es ja auch so, dass die Kollegen ja auch alle eigentlich eine soziale Ausbildung haben, sag ich mal, sind keine Tischler oder Maurer oder sowas, ne? Und so, und die wissen, dass ich schwierig bin und eigentlich wissen sie auch, was ich brauche, sag ich jetzt mal so. Ne? Und dann so über den Flur laufen raus und dann Schuss Hajo oder Schuss rufen und dann so erwarten, dass ich das höre. Ne?
Ja.
Aus meinem Zimmer in diesem L. Wo es ja dann nochmal um die Ecke geht, ne? In mein Zimmer rein. Ich sitze ja dann hinten am Fenster.
Genau.
Sind ja nochmal 3 Meter oder 5 Meter. 5 Meter eher. Und das, da habe ich auch überlegt, was machst du jetzt? Hab mir dann aber gesagt, ach Gott, das ist jetzt so, ne? Also ich mache da jetzt keinen Aufhebens rum und keinen Stress, aber ich schmunzel so nicht rein, sage ich mal. Ne?
Ja.
Aber eigentlich könnte man auch in sich rein weinen. Aber
schöner wäre es quasi die Verständlichkeit, dass man im Prinzip die 2 Meter noch auf sich nimmt, mal um die Ecke biegt, einfach ins Büro reinguckt mit einem Winken oder so und du das Tatsache wahrnehmen kannst, dass jetzt die Person weg ist und sich verabschiedet. Ja.
Also wenn man sich verabschiedet, ne? Persönlich.
Ja.
Man kann natürlich auch rausgehen ohne verabschieden. Ne? Ist ja auch. Ja.
Passiert also, mitunter, dass man mal im Stress ist.
Wenn ich dann höre und says hi you, dann bin ich angesprochen. Mhm. Und dann, es gibt ja auch ein paar Kollegen, die kommen ja tatsächlich an meine Tür und gucken rein, sagen so, ich hau jetzt ab, says hi you, bis morgen und gehen dann wieder.
Ja.
Ne? Aber das ist so, das ist eigentlich der richtige Weg, ne? Mhm. Um sich von, wenn man sich von mir persönlich jetzt verabschieden will,
ja.
Dann ist das der richtige Weg.
Genau.
Und das ist so eine Sache, wo ich
kopfschüttelnd.
Ja, ein bisschen ja. Aber wo ich jetzt auch kein Memorium rummache, müsste ich vielleicht auch wieder Vorbildfunktion und so. Aber da bin ich dann auch so, das ist vielleicht auch, weil man ist damit groß geworden und eine gewisse Leidensfähigkeit hat man ja auch entwickelt. Ne? Also nicht jede Situation wirst du für dich gut lösen können und wird immer Situationen geben, da hörst du nichts. Und das gehört vielleicht auch in diese Sparte, wo du sagst, was machst du jetzt damit? Mhm. Ist ja immer das Abwägen, wenn du nicht verstehst. Das zweite Mal nicht verstanden oder das, ne, oder wenn du das zweimal nachgefragt und dann nicht verstanden, was machst du jetzt mit der Situation? Fragst du jetzt nochmal nach oder ist das eins der Dinge, dann hast du es eben jetzt nicht verstanden, dann ist es so, hast eine Lücke. Ja, aber du willst jetzt auch nicht nerven. Das ist ja immer dieser innere Konflikt, den du hast. Ne?
Ja.
Und in dem Augenblick ist auch Maike jetzt ein Pass auf, auch in Anführungsstrichen, und thematisiere das jetzt oder sage ich einfach für mich, Gott, es gibt vielleicht noch Schlimmeres und das kann ich jetzt noch ertragen für mich. Das ist für mich ist nicht ganz furchtbar. Ich schmunze halt dazu und dann ist gut und ja.
Ja.
Weil sie an anderen Situationen schon durchaus auch Rücksicht nehmen. Ist ja nicht so, dass sie grundsätzlich keine Rücksicht nehmen. Nach einer anderen Situation nehmen sie schon Rücksicht auch. Und deswegen weiß ich ja, dass das nicht ganz auf dem Kopf ist. Na? Und ich weiß auch, dass es für hörende Menschen immer oder sehr schwierig ist, sich in dieses schwierig und was hört denn der eine und was hört denn der andere, ist ja jedes Mal anders, reinzuversetzen, dass das auch gar nicht so einfach ist, ist so meine Erfahrung inzwischen. Und deswegen versuche ich da auch so ein bisschen locker zu bleiben.
Ja, bist du versöhnlich.
Ja, genau. Ja.
Okay, aber vielleicht, wenn das veröffentlicht wird, wird das ja der ein oder andere und sagt sich selber nochmal. Vielleicht gehen wir mal zu Hajo hinter und winken einmal rein.
Oder zu den gehörlosen, hörgeschädigten Kollegen.
Woanders, ja.
Genau, und weiß auch, der ist schwierig, dann gehe ich kurz zu deinem Büro, gucke rein, tschüss.
Und dann?
Und hau dann ab.
Ist es besser?
Ja.
Gibt es Situationen, von denen du quasi schon im Vorhinein weißt? Also wenn du jetzt irgendwie Termine hast, sei es privater Natur oder dienstlicher, sag ich mal, von denen du weißt, das wird jetzt wirklich schwer zu handeln für mich.
Jetzt vom Hören her, ne?
Vom Hören her, ja.
Also war gestern zum Beispiel tatsächlich, wo ich vorher, es war dann tatsächlich besser zu handeln, als ich gedacht habe.
Das aber war ja mit der Turnhalle.
Genau, mit der Turnhalle, das wusste ich aber nicht. Ich wusste, dass es in der Grundschule ist. Und ich wusste Personalversammlung. So, eine Personalversammlung einer Gemeinde. Da wusste ich dann auch, weil ich schon dabei war, wie vielleicht abgelenkt.
Ja,
Klingel,
total.
Schwerhörig, ups, also ja auch. Da wusste ich dann, Gott, also das war damals im anderen Raum, nicht in der Turnhalle, es war noch vor Corona, wo wir da waren. Aber da wusste ich dann, da sind viele Menschen, dann kann es sein, dass einer da hinten steht und was sagt. Großer Raum, große Abstände zwischen den Personen. Und das sind so Situationen, die versuche ich eigentlich auch zu vermeiden. Da hatte ich dann eine Kollegin dazu geholt. Aber diesmal war es halt so, dass ich dann da einspringen musste oder das machen musste, weil keine Dolmetscher verfügbar war. Die waren alle ausgebucht und die Kollegin konnte nicht. Und dann blieb es doch an mir hängen, war dann aber nicht so schlimm wie gedacht. Aber das sind so schon bei einer Situation, wo ich weiß, wenn der Rahmen groß wird und so, dann habe ich schon Respekt davor.
Ja.
Und da versuche ich dann auch, muss ich ein bisschen abwägen, aber dann versuche ich schon, das nicht zu übernehmen. Außer ich weiß, es redet tatsächlich nur eine Person vorne. Dann kann ich das so einrichten, dass ich dann bei der Person stehe. Ne? Das ist sonst auch Arbeitsschutzbelehrung. Dann überlege ich dann auch immer, machst du das, machst du das nicht. Aber da sage ich mir, dann kann er vorne bei der Person stehen und so. Und dann kann ich mit dem Gehörlosen da so ein bisschen, kann das auch ein bisschen anpassen, kann ihm auch nochmal sagen, könnt ihr das nochmal kurz erklären oder so. Ne? Da kann ich auch eingreifen. Personalversammlung, da kann ich schwer eingreifen.
Da
hat jemand seinen Vortrag und das trägt er dann vor und muss dem dann folgen. Ne? Also er gibt das dann vor.
Aber also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die beste Methode für dich, Tatsache sich der Situation zu entziehen. Also es gibt für dich wenig bis keine Möglichkeiten, dich so vorzubereiten. Was weiß ich, vielleicht kann man ja Hörgeräte anders einstellen oder
so. Ich habe ja meine FM-Anlage, die hatte ich gestern auch mitgenommen.
Okay.
Und wollte die eigentlich dann auch bei den Sprechern platzieren, aber tatsächlich hatten sie alle dann, da hatten ein Mikrofon, wo sie alle reingesprochen haben. Und dadurch war das dann doch akustisch dann vollkommen in Ordnung. Aber da hatte ich mich da vorbereitet, habe überlegt, wie stemmst du das? Wie ist das dann, wenn ich vorne Tisch und da sitzen dann. Sitzt du zwar vorne vielleicht mit oder vielleicht so ein bisschen an der Seite, aber da hast du dann 6, 7 Personen, ne? Und einer sitzt dann ganz hinten an der Tischreihe, genau am anderen Ende von mir. Und da habe ich dann schon gesagt, okay, ich nehme meine FM-Anlage mit, dass ich dann das Mikrofon dahinlegen kann, dass es dann in meine Hörgeräte reingestreamt wird. Und dann ist es wieder entspannt.
Okay.
Genau, und das hatte ich alles geladen und so weiter und mitgenommen.
Aber es gehört ein bisschen Vorbereitung dazu. Ja. Also im Zweifel jemanden anfragen, der unterstützt. Oder die Geräte dementsprechend voll, also einfach aufzuladen, wenn der Akku alles ist, natürlich auch blöd, ne?
Das mache ich ja, genau. Das mache ich ja vorher dann. Das bereite ich dann so vor und das weiß ich dann. Also aber das ist so, also wenn ich so diese größeren Sachen habe, ne, dann gucke ich auch immer, was mache ich oder was mache ich nicht.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Du hast gesagt, das war ja auch ein ganz gutes Stichwort, vor Corona wären diese Veranstaltungen eben nicht in einer Turnhalle gewesen. Nun bringt ja Corona auch mit sich, dass wir alle eine Maske tragen. Und du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, dass du ja auch auf den Mund guckst, um besser verstehen zu können. Also besser sehen und verstehen. Wie oft oder also... Ja, die Maske macht das schwerer und beeinträchtigt wahrscheinlich, also nicht nur dich, sondern auch Gehörlose wahrscheinlich enorm.
Ja.
Aber wie genau hat sich das für dich verändert seit der Zeit, also im Alltag? Wo sind neue Probleme sozusagen dazugekommen? Und kann man die beiderseitig irgendwie lösen? Also derjenige, der spricht und die Maske aufhaben muss und derjenige, der verstehen muss, also in dem Fall du jetzt.
Also es hat sich eine Menge verändert. Also die Masken sind an sich für schwierige, gehörlose Menschen. Ich finde das tatsächlich, ist glaube ich, Worst Case. Also das ist schon eine ziemliche Katastrophe, weil gerade auch Gehörlose brauchen ja die Mimik auch. Und die brauchen auch das Mundbild, fast noch mehr als wir Schwerhörigen. Aber wir brauchen es auch, aber die haben ja nicht das Hören. Also sind ja wirklich nur von Mimik und vom Mundbild abhängig, um einigermaßen zu verstehen, was ja sowieso schon wenig ist, ne? Je nachdem, wie gut sie auch sind. Aber das ist ja schon wenig. Und mit der Maske hast du ja das halbe Gesicht weg. Du überlegst ja dann wie gestern auch, ist das jetzt die Frau sowieso oder ist sie das nicht? Ne? Weil du das halbe Gesicht schon nicht siehst. Und dann überlegst du dann, ist sie das jetzt oder ist der das jetzt oder ist er das nicht? Und dann hast du den Mund komplett verdeckt und eigentlich bei den medizinischen Masken geht das dann noch, aber bei den FFP2-Masken ist es auch gedämpft. Weil da ist ja die Sprache noch gedämpft, das wird ja irgendwie noch der Schall abgefangen und dann hörst du da auch so ein Genuschel, sage ich mal, hinter der Maske und da kriegst du die Krise. Ne? Ja. Da kriegst du die Krise. Und da gibt es in meinen Augen nur einen Weg, also durchsichtige Masken, es gibt jetzt wohl eine Schweizer Firma, die auch geschafft hat, das nicht beschlagen, aber du hast ja dann die ganzen Versuche, die es gab, da ist immer das Risiko, erstens die Folie, die knautscht so ein bisschen, dann hast du das Licht, was sich drin spiegelt, je nach Sonneneinfall und so, und dann hast du natürlich den Atem und dann beschlägt das alles.
Ja.
So, gibt es sicherlich auch wieder Tricks, aber dann muss ja auch der andere die Maske eigentlich aufhaben, ne?
Ja,
nicht du selber, sondern der andere müsste die ja haben und müsstest ja anfangen, unter der Bevölkerung diese Masken zu verteilen. Ja, so wär's ja. So, und der einzige Weg ist Maske runter. Und das darf es ja auch, ne? Nach der Infektionsschutzverordnung. Darf es ja bei Umgang mit Gehörlosen darfst ja die Maske abnehmen. Und das ist eigentlich bei Schwerhörigen auch der einzige Weg.
Ja.
Maske abnehmen, dass das Gesicht und der Mund frei ist und dann kommunizieren. Das ist einfach ein. In meinen Augen muss und alles, was man da vielleicht immer rumbastelt, mit Lernen trotzdem zu verstehen, habe ich auch schon gehört, dass es da so Kurse gibt, dass ein Schwieriger lernt, so sich zu konzentrieren oder wie auch immer, dass er versteht, obwohl er das Mundbild nicht hat. Das sind alles Krücken, da, also ich finde, das ist.
Aber das trifft auch eben nur auf Schwerhörige zu. Also ein Gehörloser
oder da, Gehörlose. Da musst du den Mund dann frei haben, ja, definitiv.
Da
kannst du es nicht trainieren.
Ja.
Also selbst Gebärdensprache, also in Gebärdensprache kommunizieren, da brauchst du ja auch die Mimik und das Mundbild spielt ja bei der Gebärdensprache auch eine Rolle.
Ah, okay.
Selbst da brauchst du eigentlich den Mund. Ne?
Mhm.
Und deswegen ob es auch Gehörlose, lassen selber die Maske auf, wahrscheinlich, weil sie dann auch sich da einfach anpassen wollen. Aber ich sage dann immer dem Gehörlosen, nimm bitte die Maske ab, damit ich das Gesicht sehe. Das ist auch keine Diskussion. Ne?
Ja. Ja, untereinander ist da wahrscheinlich auch das Verständnis ja sofort da. Also wenn du dich mit anderen Gehörlosen irgendwie verständigen musst, die wissen ja um die Probleme.
Ja.
Aber wir haben ja relativ viele Mitmenschen, die einfach auch berechtigt Angst haben natürlich, sich zu infizieren. Die Maske natürlich irgendwie aus Selbstschutz tragen ja auch und auch aus Fremdschutz. Aber also da stößt man eventuell ja an seine Grenzen. Ne? Also ganz beispielhaft, man geht runter zum Edeka oder Rewe, du weiß ich nicht was, und du musst was fragen, suchst irgendwie was, ne? Bist gehörlos und du verstehst eben den oder die Verkäuferin nicht.
Du hast keine Chance.
Und nun mach der mal verständlich, als Gehörloser oder Gehörlose, du musst jetzt die Maske abnehmen, obwohl du das theoretisch weder darfst, noch vielleicht gar nicht willst, weil du Tatsache Angst hast.
Ja.
Ne? Sonst.
Aber da musst du ja auch artikuliert bekommen als Gehörlose.
Genau,
ne?
Eben. Also das ist ja das nächste Risiko.
Entweder, manche haben ja tatsächlich Zettel und Stift dabei, aber
ja.
Das sind die, das hat glaube ich auch nicht jeder Gehörlose gleich immer so einen Stift und einen Zettel parat.
Ja.
So, und dann fängst du auch nicht an, da musst du ja, wo schreibst du dann, ne? Ob da in die Hand, da hast du den Zettel und in die Hand oder aufs Regal ist dann, da hast du ja ein Regal, da hast du ja keine glatte Fläche oder so. Also es ist alles sehr kompliziert.
Ja.
Ja,
ja, glaube ich.
Und da kommt nur ein Laut vielleicht, wenn du Pech hast, ne?
Mhm.
Und der Gehörlose sich nicht so deutlich artikulieren kann, dann versteht man nicht mal so eben, dass er sagt, bitte Maske. Und er sagt auch nicht, können Sie mal bitte die Maske runternehmen? Sondern dann sagt er vielleicht mit Maske runter oder so, ne? Und dann noch gestammelt. Und ja, und dann sollst du das verstehen, ne?
Ja, ja. Das ist natürlich wirklich schwierig.
Ja.
Also, ja. Schwierig. Fällt mir jetzt tatsächlich auch spontan, würde mir gar nichts einfallen, was man anders machen kann.
Nee, also die Kommunikation ist so.
Ja.
Ne? Also wenn wir jetzt versuchen, ist auch bei allen Menschen so. Also wenn wir versuchen, jetzt aus einer unnormalen Situation was Normales zu machen, das ist Quatsch. Kommunikation funktioniert so. Und man kommuniziert auch nicht mit der Hand vor dem Mund und redet die ganze Zeit mit der Hand vor dem Mund. Weil Kommunikation hat bestimmte Regeln. Ne?
Mhm.
Und die sind eben, dass das Gesicht halt auch frei sein sollte, zumindest bei uns. Gesicht frei, nicht die Hand vor dem Mund die ganze Zeit, während man redet oder so. Das ist auch bei Hörenden so, dass man nicht die ganze Zeit beim anderen die Hand vor dem Gesicht haben will. Ne? Da will man eigentlich auch das Gesicht frei haben.
Ja, ja.
Ne? Und man will auch, der Klang, das ist halt so, durch die FFP2-Maske, selbst die hören Verkäufer, fragen mich, was wollen Sie haben? Ne? Also selbst die verstehen mich nicht.
Na klar,
ja. Da merkst du auch. Also Kommunikation, da brauchst du nichts reinbasteln. Mhm. Ne? Das ist unnormal und die Kommunikation ist erschwert und würden alle Hörenden sofort mich verstehen. Verstehen mich aber nicht.
Im schlimmsten Fall hast du noch eine Plexiglasscheibe plus irgendeine der Masken.
Ja.
Also ich stehe tatsächlich auch regelmäßig dann da und kann sie leider einfach überhaupt nicht verstehen.
Ja.
Und ich würde mich jetzt als nicht geschädigt betrachten.
Ja.
Also manchmal höre ich auch Dinge nicht, aber vielleicht will ich es auch nicht hören.
Ja.
Bin jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie belastet. Was kannst du machen, um jetzt nochmal zurück zu irgendeiner Veranstaltung zu kommen, irgendein Treffen, vielleicht auch privater Natur, eine Geburtstagsfeier oder so, und du merkst, während dieser Runde, du kommst jetzt an deine Grenze. Du bist vor einer Überlastung. Was kannst du in dem Moment machen, beziehungsweise was tust du, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen? Also bleiben wir mal beim Beispiel Geburtstag oder ne, irgendwie so. Es sind ja vielleicht auch Freunde, vielleicht auch Bekannte oder so, die gar nicht wissen um deinen Hörschaden, dass die sich nicht auch auf den Schlips getreten fühlen. Also es ist total doof, dass du dir darüber Gedanken machen musst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du die Situation schon mal hattest.
Ja, ja, das ist ja immer mal wieder. Also dieser Dreier ist ja eigentlich so. Es ist natürlich immer die Frage, läuft noch Musik im Hintergrund zum Beispiel, ne? Oder nicht? Ist das einfach nur eine Quatschrunde? So, aber ich gucke dann schon, dass ich dann gucke, dass ich so eine kleine Gruppe habe, ne?
Mhm.
Also dass ich dann ein 2-Jahr-Gespräch reinkomme oder ein 3-Jahr-Gespräch. Schwierig ist dann natürlich immer so ein Tisch und oft links ist eine Gruppe, die unterhält sich über das Thema und rechts ist eine Gruppe, die unterhält sich über das Thema. Du hast dir gesagt, na, du bist schlau, du setzt dich in die Mitte und jetzt sitzt du in der Mitte und kriegst beide Gesprächsgruppen mit. Du musst ja dann, ja, da musst du natürlich überlegen, wem wendest du dich zu. Aber ich mache das dann so, wenn es mir dann zu viel wird und das sind da mehrere dann, dann unterhalten sich ja auch ohne mich in dem Augenblick. Ne? Mhm. Wenn es dann so ein 3er-4er-Gespräch ist, also eine kleine Gruppe, dann klicke ich mich einfach aus und klingt jetzt komisch, aber tatsächlich so ein Ort, wo du erstmal runterkommen kannst, ist die Toilette.
Ja, ja? Glaube ich.
Weil da könnte man so eine schöne Ausrede, sag ich mal, auf Toilette gehen und ja, da ist dann erstmal Ruhe und dann kannst du erstmal runterkommen. Und dann kannst du überlegen, in dem Augenblick, dann du bleibst ja nicht ewig auf Toilette. Das sind ja eigentlich nur ein paar Minuten. Also ja. wenn noch nicht mal, ne? 3 Minuten oder wie lange also, braucht man?
Im Zweifel kommt vielleicht jemand hinterher und fragt, ob alles in Ordnung ist.
Ja, ja, nee, das passiert nicht. Nee. Also, und dann kannst du noch überlegen, ob du sagst, okay, gehe ich jetzt wieder zurück? Mhm. Manchmal reicht tatsächlich so kurz aus der Situation heraus. Und dann kannst du aber gerade überlegen, gehe ich jetzt zurück oder dann bist du ja vom Tisch weg und dann gehe ich dann zum Beispiel dann wieder raus und dann, wenn sie einen Garten haben, dann gehe ich vielleicht noch ein Stück hinten in den Garten rein oder so, gucken wir mal die Rabatten an oder sowas, ne? Oder wenn wir, was wir jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr hatten, wenn sie dienen sind, du dienst nicht abends, dann ist dann die Musik an und so weiter, dann mache ich auch die Hörgeräte aus, weil das, ich kann auch ohne Hörgeräte noch recht gut verständigen und nach dem 4. das sind sowieso alle lauter nach dem 2. Bier und dann, wenn die Musik im Hintergrund spielt, sind auch alle lauter und reden lauter und das geht dann auch und da ziehe ich mich dann aber auch manchmal auf Toilette zurück oder auch manchmal kurz auf mein Zimmer.
Ah, okay. Ja.
Also sowas einfach, ich mache da keinen Aufhebens rum, ich gehe einfach, geh einfach mal weg und ziemlich aus der Situation raus und wenn ich denke, jetzt hast du genug Ruhe oder genug Kraft gesammelt, dann gehe ich entweder in diese Situation rein oder suche mir dann eine andere Gruppe, weil die auch sehr anstrengend war.
Okay. Was könnten denn Menschen, die nicht beeinträchtigt sind, tun, damit du dich wohler fühlst? Oder, also jetzt nicht nur, wir reden ja jetzt speziell über dich, aber grundsätzlich irgendwie jemand mit Hörschädigung, Schwerhörigkeit, habe ich ja gelernt.
Naja, ich glaube, ich hatte ja gerade die Regeln gesagt, so ein ruhiges Umfeld und so. Ne? Und genau. Ich glaube, das können Außenstehende tun, wenn es denn dem bewusst ist, dass jetzt vielleicht eine bestimmte Situation ungünstig ist. Dass dann vielleicht von, also es ist schon eine echte Hilfe, wenn jemand anderes sagt, zum Beispiel, wenn man redet an der Straße oder ist irgendwo nah in einer Halle mit Maschinenlärm und die Person selber, vielleicht weil sie auch selber stört, aber die erkennt, das könnte jetzt störend sein, sagt, lass uns jetzt mal ins Büro gehen.
Ah ja.
Na, zum Beispiel. Oder lass uns mal im Büro weiterreden. Na, das ist auch eine ganz elegante Art eigentlich. Meistens ist ja auch das Büro der bessere Ort, um etwas zu besprechen als in oder vor der Halle. Aber wie das so ist, man macht dann eine Arbeitsplatzbegehung zum Beispiel. Na, und dann steht man da noch und da kommt man ein bisschen ins Quatschen. Und steht aber noch in der Halle. Na, oder da in einem Geräuschpegel. Und dann, wenn aber der andere dann für sich erkennt, Lass uns mal ins Büro gehen, da ist es vielleicht ruhiger, ne? Sagen ja manche dann auch, da ist auch ruhiger, dann ist es eigentlich sehr entlastend, weil ich muss nicht damit kommen, sondern der andere ist gekommen und ich schlurfe dann nur noch hinterher sozusagen.
Ne? Hast du das Gefühl, dass da schon viele Menschen darauf sensibilisiert sind? Also dass in deinem Umfeld einige darauf achten?
Ja, im Umfeld ja, wobei ich da glaube ich auch recht normal behandelt werde, also auch ist ja auch gut, aber mit auch manche Fehler, die dann doch gemacht werden. Aber ich denke schon, ja.
Ja.
Ja, ja. Also manche fragen dann schon von den Freunden dann auch. Also ich habe ja aber schwierige Freunde, also einen schwierigen Freund und einen Sandkastenfreund sozusagen, der ist guthörend. Und der achtet schon auch auf, ne? Der sagt, kannst du das gut verstehen oder so? Also das kommt von ihm so ein bisschen, ne? Auch.
Ja.
Gut, mein Schwäger, der hat das gleiche Problem, da ist es sowieso, ne? Der ist aber laut hier oder so, ne? Und dann ziehen wir uns dann sowieso schon einen anderen Ort zurück.
Ja.
Genau. Aber so dieses, Ja, also Freundeskreis, ja. Ansonsten glaube ich, auch ein bisschen böse gesagt, aber die Menschen, die es dann irgendwann begriffen haben, die sterben irgendwann. Und dann werden neue Menschen geboren. Die neuen Menschen müssen wieder neu aufgeklärt werden. Ne? Und die Aufklärung ist schon wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, große Herausforderung ist halt tatsächlich für die Menschen, sich da reinzuversetzen. Ne? Also dieses zu erkennen, jetzt ist die Situation gerade schwierig, dass der andere, der Schwierige gerade jetzt schlecht verstehen könnte. Mhm. Das erfordert ja schon eine Menge Hintergrundwissen und Analysieren der Situation und erkennen in der Situation, dass das jetzt gerade schwierig sein könnte. Ne?
Ja,
das ist ja schon eine Vorarbeit auch von Seiten des Hörenden. Ne?
Na, man steckt ja halt doch in seiner Haut, ne? Und kommt da auch nicht immer so raus.
Und steckt bei dem anderen auch nicht drin.
Genau. Und also es ist natürlich schon schwer, wenn man gerade so in seinem Redeschwall ist oder irgendwie ein nettes Gespräch führt, dann umzuschalten und zu sagen, Mensch, das ist jetzt hier aber gerade gar nicht die perfekte Umgebung, damit alle irgendwie einbezogen werden können. Ne?
Ja.
Hm. Ja, schon.
Aber ich glaube tatsächlich auch so, das ist ja auch das, was ich oft auch in Betrieben dann so als Feedback bekomme, jede Situation, die man verbessert zugunsten des Schwierigen, verbessert man die Situation auch zugunsten des Guthörenden.
Das denke ich tatsächlich auch.
Also, ja, das heißt, also wenn man sich um den Schwierigen oder den Gehörlosen, gut, das ist anders, Gehörlos ist ja dann, weil es ja bei der visuellen Sprache.
Mhm.
Also das ist immer noch mal ein bisschen anders, weil sie sind zwar ja nicht so geräuschempfindlich, weil sie eben keine Technik im Ohr haben. Mhm. Die Technik macht das ja, dass man geräuschempfindlich wird. Das haben die ja nicht, die hören dann das Geräusch vielleicht gar nicht erst. Mhm. Und da hat dann so eine visuelle Sprache. Und da kann man sich auch in der lautesten Umgebung und auf der Baustelle vom Erdgeschoss zum 7. Stock sich unterhalten, ne? Sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber bei Schwierigen ist es tatsächlich so, also wenn man sagt, wir machen eine gute Akustik für den Schwierigen, damit er gut verstehen kann, dann haben alle was von.
Ja. Ich habe gerade überlegt, wie könnte denn zum Beispiel an einem Arbeitsplatz so eine Sensibilisierung stattfinden? Also was wäre denn deiner Meinung nach ein Weg, um Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass man sich eben, dass man langsamer spricht, dass man sich demjenigen zuwendet und man vielleicht nicht so Kreuzgespräche durch den ganzen Raum führt? Also all die Sachen, die du so ein bisschen angesprochen hast.
Ja, also im Großen, also ist jetzt auch durch Corona ausgefallen und auch dadurch, dass Sandra ja derzeit in Rente ist sozusagen, also nicht zur Verfügung steht, das Kollegenseminar, das wird ja eigentlich immer einmal im Jahr angeboten. Mhm. So soll es eigentlich sein und wurde auch angeboten, einmal im Jahr. Und das ist ja so ein Wochenende, wo dann der Betroffene mit bis zu 3 Kollegen ein gemeinsames Wochenende in Sedin, in der Feinfuchshochschule dort, wird das angeboten und das dann in der Größe dann 3 oder 4 Betriebe, ne, je nachdem, wie viele Kollegen da mitkommen. Und dann so ein ganzes Wochenende mit Gebärdenkurs und Hintergrundwissen zum Thema Gehörlos und auch abends dann gemeinsam ein Bierchen trinken und Dolmetscher ist da, dass sie auch alle gleichberechtigt unterhalten können. Also das ist ja so ein Aufklärungswochenende. Und ich glaube, das hat auch immer sehr viel gebracht.
Das glaube ich auch. Das
was wir jetzt noch vorbereiten, zusätzlich, also das soll jetzt wieder aufgelegt werden 2022 mit dem Kollegenseminar. Und was ich jetzt gerade mit dem Kollegen noch vorbereite, ist so ein Schwörigen-Seminar, aber nicht ein Wochenende, sondern eher so einen halben Tag oder einen ganzen Tag, wo wir dann, aber das ist dann speziell Schwierigkeit. Das andere ist für Gehörlose, das Kollegenseminar, also nicht für Schwierige, sondern richtig für Gehörlose. Und das, was ich jetzt noch mit dem Kollegen vorbereite, ist halt für Schwierige, so ein Seminar, aber dann nicht ein Wochenende, ne, sondern halber oder einen ganzen Tag, was da dann auch Schwemmlandvertretung und so weiter dazukommen können und dann wir dann darüber informieren, über was bedeutet Schwierigkeit, wie viele sind überhaupt schwierig, wie funktioniert ein Ohr,
Ja,
Kommunikationsregeln, das wird auch im Kollegenseminar mit Gehörlosen, Kommunikationsregeln, was ist zu beachten, das wird dann jetzt vermittelt. Und dann das Dritte, das hatte ich jetzt vorgestern, da war ich in einer Apotheke, die eine schwierige Mitarbeiterin haben. Und da kam die Chefin damit dazu und dann habe ich auch so ein bisschen informiert, ne? Wie ist das denn? Sie hat auch selber erkannt vorne, dass der Apothekenraum auch akustisch nicht ideal ist und so. Und dann erzähle ich so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen, was wir jetzt gerade hier machen, dass ich dann so sage, naja, das ist dann so und so, und die Nebengeräusche und bei Hörgerät, wenn dann die Tür geht, das lenkt dann schon ab, ne? Die automatische Tür, die surrt ja dann so, ne? Und dann geht die wieder zu, klackert dann noch immer ein bisschen, kommt der nächste Kunde, geht die wieder auf, erzählt ein Geräusch. Wenn sie auf ist, dann ist das das Gelto. Dann fahren die Krankenwagen gerade da oder Straßenverkehr. Mhm. Ich war vorne im Parkplatz, aber die Straße ist gleich so ziemlich nah. Mhm. Und dann hört man den Krankenwagen und die Tür geht auf und dann ist natürlich gleich ganz besonders laut. Und das stört natürlich auch wieder da. Und da ist auch das Thema, das stört natürlich auch die hörenden Mitarbeiter. Ne?
Ja.
Aber das ist so, dann erzähle ich das so in dem Gespräch. Ne? Dann ergänzt das vielleicht noch die Betroffene selber und sagt, ja, und bei mir ist das so und so. Ja, da haben wir uns jetzt auch schon unterhalten. Dann haben wir überlegt, na, vielleicht können Sie ja das auch, die haben ja auch eine Apotheke, auch wieder ältere Kunden. Mhm. Das habe ich auch noch ein bisschen noch angeregt. Mensch, Ihre Kunden, da könnte man ja gucken, das und das, ne, dass Ihre Kunden vielleicht auch was davon haben. Oder dass Sie da auch da sich da noch schwerhörig-freundlich aufstellen sozusagen, mhm, oder altersgerechter, wie man es formulieren will. Ja, das ist dazu, hat sich daraus dann so entwickelt. Das erste Kontakt, aber da hat man schon relativ viel erzählt. Und die war auch offen. Die,
ja, also ja, Tatsache einfach ins Gespräch gehen.
Ja.
Mehr,
ja,
kann man in Anführungsstrichen nicht tun.
Nee.
Also wenn sich Kolleginnen weiterbilden wollen, ist das natürlich schön. Aber erstmal einfach sprechen.
Das ist ja an sich auch kein riesengroßer Akt.
Nein,
das ist ja keine Philosophie.
Nee. Man muss es mal wissen, Tatsache. Also,
man muss sich vielleicht auch bewusst machen, vielleicht so generell, was macht eigentlich eine gute Kommunikation aus? Mhm. Und da kann man, glaube ich, auch immer gut bei sich bleiben. Also bei, da muss man reicht schon Schwierigen ab. Schwenken, sondern selber gucken, was macht eigentlich eine gute Kommunikation aus.
Mhm.
Und dann ist man eigentlich schon relativ nah dran bei dem, was Schwierige brauchen.
Ja, sind natürlich auch so Regeln, wie
die man sie brauchen, sind noch ein bisschen perfektioniert, sage ich mal.
Ja,
ne?
Gut. Ein bisschen noch ein bisschen
vertieft. Ja, genau. Wo ihr vielleicht aber dann, gute Hände, vielleicht den Straßenverkehr bei gekippten Fenstern ein bisschen noch ausblenden können, braucht der Schwere vielleicht das Fenster dann zu.
Genau.
Aber ein Wahrer da draußen arbeitet, wird auch einen Guthörenden dann stören. Ne? Mhm. Das Störlevel kann ein bisschen höher beim Hörenden sein. Beim Störing ist das Störlevel halt geringer. Mhm. Aber insgesamt brauchen sie alle eigentlich eine ruhige Umgebung, um vernünftig und konzentriert arbeiten zu können.
Mhm. Ich hatte, Lippenlesen ist ja auch so ein Thema. Also im Prinzip, das sind ja auch so Gebote der Höflichkeit. Ich drehe mich halt eben nicht weg.
Genau.
Sondern rede zu demjenigen oder derjenigen hingewandt. Und ich hatte, das fand ich ganz interessant, also ich habe mich auch auf der Seite des Gehörlosenverbandes mal rumgetummelt und habe so ein bisschen geguckt, was finde ich da? Gibt es da irgendwelche anregenden Sachen, die ich irgendwie noch nicht kannte und nicht wusste? Und dann habe ich da Sache was gefunden. Das fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, so eine Karte sozusagen, ne?
Genau, also das scheint eine Karte zu sein, die man mit sich führen kann im Straßenverkehr, also wenn man selber irgendwie Auto fährt und betroffen ist und dann eben in eine Polizeikontrolle
darf
kommt.
Ich mal drauf gucken?
Ja, natürlich, ja klar. Und da habe ich für mich zumindest rausgenommen, dass es ja beim Thema Lippenlesen, also dass es nicht nur ein besonders wichtiger Aspekt ist, sondern dass man eben als Nicht-Betroffener, der eben mit anderen in Kommunikation tritt, auch einige Dinge beachten kann. Eben, dass ich mich zu dir hinwende, wenn ich mit dir spreche. Ich weiß nicht, da waren ja auch so ein paar Punkte, dass ich meinen Mund nicht verdecke. Da sind wir wieder beim Thema Masken. Da muss man dann eben natürlich gucken, dass ich langsam spreche und irgendwie auch deutlich. Also so, dass man eben offensichtlich von meinen Lippen gut ablesen kann, was ich jetzt gerade sage. Und jetzt den letzten Punkt weiß ich nicht mehr, aber
hier unten gehen.
Ja, ich glaube, da stand noch
so. Meinen Sie, dass mich die Sonne oder Ihre Taschenlampe blendet?
Genau, das fand ich total, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber klar, in der Verkehrskontrolle hast du im Zweifel jemanden von der Polizei, der dann eben in dein Fahrzeug leuchtet, wenn es dunkel ist. Aber, und das ist ja viel wahrscheinlicher, ich stehe irgendwo draußen mit jemandem, unterhalte mich und habe die Sonne im Rücken.
Ja.
Und total logisch, dass der mich ja gar nicht angucken kann, selbst wenn ich alles andere beachte. Ich versuche irgendwie langsam und deutlich zu sprechen, guck dich an und so weiter. Und dann hast du die Sonne und am Ende ist alles futsch. Ne?
Ja.
Und das fand ich Tatsache, nur mal diese 4-5 Punkte, total hilfreich, um das mal zu schnallen, dass ich jetzt hier Tatsache irgendwie im Alltag, ist das ja wie so ein kleiner Leitfaden. Ne?
Ja, also, genau.
Fand ich super. Und dass es diese Karte gibt, also die soll ja eigentlich am Ende die Kommunikation zwischen den Beamten, Beamtinnen und denjenigen, der dort fährt, erleichtern. Aber fand ich gut. Fand ich total hilfreich. Genau.
Da wäre auch so, dass man zum Beispiel auch die Sitzordnung, ne, wenn man im Gespräch ist. Und dass ich mich zum Beispiel nicht vor ein helles Fenster setze. Weil dann
also
vor einem hellen zugesetzt. Hintergrund.
Ja.
Wenn du einen hellen Hintergrund hast, dann ist der Vordergrund dann wie beim Foto so ein bisschen. Ne? Also wenn du ein Foto gegen das Licht machst, dann siehst du vom Gesicht auch nicht viel.
Genau.
Und so ein bisschen ist es auch, ne? Deswegen, wenn du gegen den hellen Hintergrund hast, dann sozusagen, da werden die Augen strapaziert und dann können sie nicht mehr ordentlich vom Mund abziehen. Ja. Deswegen zum Beispiel, wenn man wenn ich mit einem Gehörlosen hinsetze, dann gucken wir so. Für mich das Gleiche, ne? Deswegen eigentlich müssten beide so sitzen, dass beide nicht das helle Fenster im Hintergrund haben.
Ja. Also am besten die Sonne von der Seite.
Ja, genau.
Oder Licht von der Seite.
Das geht so ein bisschen hier in die Richtung auch, was hier steht,
dass
die Sonne eigentlich blendet.
Fand ich total spannend und so simpel. Also das sind ja Dinge, die muss man sich ja jetzt nicht lange merken.
Nö,
macht ja Sinn. Was habe ich mir noch, was sollten Personen grundsätzlich wissen? Im Umgang mit höreingeschränkten, also schwerhörigen oder gehörlosen Menschen? Also was verursacht regelmäßig Überraschungen oder Erstaunen seitens der nicht Beeinträchtigten?
Seitens der,
also
vielleicht ganz wichtig, weil das könnte man, wenn man damit nicht vertraut ist, könnte man das nämlich denken. Ganz wichtig ist, die Intelligenz ist die gleiche.
Ja.
So, man könnte ja denken, der Schwierige, der spricht dann komisch, ne? Also hat vielleicht noch eine zusätzliche Behinderung, das haben wir im Deutschen Schwierigenbund, im Vorstand einer dabei, der hat noch eine andere, also eine Spastik hat oder so. So, und dann fängt das alles mit der Aussprache und dem ganzen Auftreten, kriegt man ganz schnell das Gefühl, dass der dumm ist oder, ne, so, so, aber der ist gar nicht dumm.
Nee.
Ja, ich glaube, er ist sogar stellvertretender Schatzmeister. Und beim Deutschen Schwerinbund kannst du als Schatzmeister musst du schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Du musst nicht super fit sein, na, wie in einem Großunternehmen vielleicht, aber da geht es ja schon um sechsstellige Summen. Und da musst du schon so ein bisschen fit sein. So. Oder auch die Aussprache von Gehörlosen, und so kannst du ganz schnell denken, so wie der stammelt und redet und wie das Schreiben auch teilweise, weil das ja zusammenhängt, ne, Schriftsprache und Lautsprache, und haben ja gerade gesagt, wenn sie seit Geburt oder seit kleiner vom Spracherwerb gehörlos sind, dann leidet auch die Schriftsprache, die schreiben dann auch anders. Man könnte auch denken, wie ein Ausländer oder so, bisschen böse gesagt, aber für jemanden, der fit ist in der Sprache, ist das manchmal wirklich Kauderwelsch, ne? Dann hast du manchmal auch Mühe, das so verstehen. Was schreibt er jetzt eigentlich? Und dann aber sich bewusst zu machen, die Aussprache ist vielleicht sehr schlecht. Schrift, Bild, also was er schreibt, Grammatik auch schlecht. Trotzdem Person schlau. Oder kann schlau sein.
Ja, ja,
das merkst du in der Gebärdensprache. Du weißt, in die Gebärdensprache reinkommst, dann merkst du plötzlich, wie begriffsstutzig oder nicht, oder wie schnell begreift er. Und dann bist du so im Gespräch wie wir beide jetzt. Und dann kriegst du aber auch schnell mit, der andere, der ist der fit und der schlau, auch von den Gebärden her, dass so wie jemand ja redet und sich gewählt ausdrücken kann. Und ein anderer sich vielleicht ein bisschen plumper ausdrückt. So können bei Gebärdensprache auch Gehörlose sich gewählt ausdrücken. Also, das sieht einfach anders dann aus, und auch so, wie die Gebärden dann geformt werden und auch wie sie so kommunizieren, das merkst du dann schon. Na, oder ist jemand, hat da noch eine Lernbehinderung, dann musst du auch da dich dann anpassen. Und das merkst du in der Gebärdensprache dann eigentlich erst, er hat eine Lernbehinderung, ich muss das ein bisschen anders verpacken, ich muss das jetzt anders ihm erklären.
Gibt es in Gebärden Ironie? Oder ist das schwer?
Schwierig. Also auch schwarzer Humor, schwierig.
Ja.
Man muss das anders gebären, ist eine andere Grammatik auch. Und dann ist es auch teilweise hörender Humor, also aus der Perspektive des Hörenden. Und es gibt ja auch gehörlosen Witze. Auch
teilweise das wollte ich total jetzt
witzig. Ich könnte es keinem erzählen.
Nee, okay, schade.
Da bin ich zu wenig drin. Aber wenn ich so mit Gehörlosen zu tun, also das hatte, ich habe schon Gehörlosen Witze gehört, ja, gesehen. Gut, da muss man auch wieder gut sein in der Gebärdensprache. Das ist mir auch herausfordernd, weil da musst du ja die Pointe mitkriegen in deiner, du bist ja eine Fremdsprache, ne? Und ich muss jetzt die Pointe mitkriegen in der Gebärdensprache. Und das heißt, es muss das ziemlich sicher sein. Mhm. Und ich bin zwar schon ziemlich sicher, aber ich würde nicht sagen, dass ich immer alles 100% verstehe. Muss ich leider auch gestehen.
Ja.
Also manchmal muss ich auch nachfragen oder manchmal muss ich auch da also kombinieren. Ne? Weil es einfach für mich auch eine Fremdsprache ist. Ne? Mhm. Immer noch. Also nicht wie eine Muttersprache. Aber das ist dann, da merkst du dann bei gehörlosen Witz, das funktioniert anders.
Ja.
Ne? Kannst genauso dich beäumeln und lachen, mhm. aber irgendwie hat er eine andere Thematik oder irgendwie funktioniert er anders.
Gibt es so einen Gassenhauer?
Nee, kann ich jetzt leider. Würden sie alle freuen, wenn ich einen hätte.
Aber vermutlich, ja. Da hätten wir dich besser darauf vorbereiten müssen.
Ja, da hätte ich
also wenn dir müssen, ja. irgendwann mal ein...
Wenn ich gehörlosen Witz erzählen hat, würde ich sagen, erzählen auch nur die Gehörlosen. Und vielleicht noch Dolmetscher, die da guten Erzähler sind.
Ja.
Aber ich glaube, das muss auch ein Gehörloser erzählen.
Vermutlich, ja. Aber wäre mal interessant. Also ja. auch, schneidet man den überhaupt... Also, weißt du, man hat so seinen eigenen Humor, also was heißt seinen eigenen Humor, hat ja sowieso jeder, aber man hat ja so ein, es gibt ja so einen bestimmten Humor, ob man den überhaupt versteht.
Mhm.
So. Gibt ja auch Witze, die können sich andere kaputt lachen, man selber findet die total doof.
Naja, ja.
Stell mir schwierig vor. Ja, cool. Ich hatte ja den Gehörlosenverband schon angesprochen.
Ja.
Es gibt den Integrationsfachdienst, in dem du arbeitest. Gibt es außer euch, beziehungsweise diesem Verband, der eventuell hilft, Stellen, an die man sich wenden kann, entweder als Arbeitgeber, der sich halt vielleicht umstrukturieren möchte und Möglichkeiten schaffen will, oder auch als Betroffener, der sagt, ich komme hier irgendwie alleine nicht weiter. Also was würdest du empfehlen?
Zum Thema Arbeit oder generell?
Nee, vielleicht auch generell. Also einfach, es ist natürlich breit gefächert. Ne? Du kannst natürlich den sozialen Aspekt haben, dass du sagst, ich weiß nicht, ich will einen Sport machen und komme hier aber bei den klassischen Ruderern nicht rein, weil die eben irgendwie über eine Trommel, ja, und ich sitze immer mit dem Rücken zur Trommel, wenn ich jetzt total gehörlos bin. Aber also gibt es noch andere Stellen, die du empfehlen kannst, wo du sagst, die leisten grundsätzlich gute Arbeit, egal ob es jetzt Arbeitsplatzsuche ist, soziales Engagement oder...
Also es ist ja ein großes, schwieriges Thema. Also Berlin ist ja sowieso gut aufgestellt. Ne? Da gibt es ja so Wohngruppen zum Beispiel von einer Billigstraße für Gehörlose. Wo dann mehrere eingeschränkte Gehörlose zusammen in so einer Wohngruppe wohnen. Also sowas gibt es. Berlin gibt es auch Einrichtungen, die auch so Betreuung übernehmen.
Mhm.
Das ist jetzt in Berlin. In Potsdam zum Beispiel geht es schon los. Also in Potsdam gibt es tatsächlich jetzt momentan nur den Integrationsfachdienst, wenn wir vom Thema schwierig bzw. gehörlos. Schwierige können ja immer noch zur normalen Beratungsstelle, ne?
Ja.
Das steht das ja offen, schon in der Beratung oder so. Weil der Gehörlose kann nicht einfach so mal eben irgendwo hingehen zu irgendeiner Beratungsstelle und sich da beraten lassen.
Mhm.
Weil er hat ja mal das Problem mit der Kommunikation. Und tatsächlich gibt es jetzt gerade in Potsdam nur den IFD, wo Gehörlose eine Anlaufstelle hätten, wo sie auch kommunizieren können.
Mhm.
Es gibt noch den Gehörlosen, Verein hier in Potsdam, die hatten auch eine Beratungsstelle.
Mhm.
Die hat ich mache hier Arbeit und die hat alles andere abgedeckt, so. Auch Rentner oder Arbeitslose oder blieb nicht verstanden von was auch immer, ne? Mhm. Hausverwaltung oder so, brauchst nochmal erklärt, muss darauf reagieren, überfordert im Schreiben und da hat dann die Beratungsstelle dann auch mal angerufen und solche Sachen, das erklärt dann.
Ja.
Die ist jetzt aber geschlossen seit Anfang des Jahres. Und damit gibt es tatsächlich keine weitere Beratungsstelle, außer man wendet sich irgendwie an den Gehörlosenverein und versucht sich da Hilfe zu holen. Langes, ne?
Mhm.
Aber sonst gibt es keine Stelle, zum Beispiel in Potsdam. Und genau das Gleiche ist jetzt eigentlich in Cottbus. In Cottbus haben die Gehörlosen, wenn sie spezielle Einrichtungen haben wollen, nur den IFD in Frankfurt-Oder. Da weiß ich gar nicht genau. Aber Eberswalde hat auch keine Beratungsstelle weiter, nur den IFD. Und Neuruppin, soweit ich weiß, auch nur den IFD.
Also
Aber wir müssten eigentlich mal abweisen, wenn jemand kommt wegen was anderem, müssten wir eigentlich sagen, tut uns leid, wir sind berufsbegleitender Dienst, wir sind für dich als Arbeitslosen oder Rentner oder was auch immer oder auch der Arbeitnehmer kommt und den begleite ich normalerweise am Arbeitsplatz. Jetzt kommt er aber, weil er irgendeinen Brief nicht versteht, müsste ich streng genommen sagen, tut mir leid, die privaten Sachen bin ich gar nicht für zuständig. Mhm. Ne? Macht man dann, kommt es ja nicht so oft vor. Aber Cottbus hatte ich das schon relativ häufig. Und dann, was machst du dann? Ne? Sagst du dann, ich kann das nicht machen? Mhm. Oder sagst du halt, Augen zudrücken. Und dann kümmerst du dich mal darum, weil sonst ist keiner da. Ne?
Nee, also eigentlich unterm Strich in Potsdam gibt es gerade nur dich.
Ja.
Was? Das ist sehr wenig.
Obwohl, das muss ich mich korrigieren, es fällt mir gerade noch ein, ZFK, EUTB-Beratungsstelle, die gibt es auch noch.
Okay, ja.
Genau, das fällt mir gerade ein.
Was machen die? Also welchen Sektor decken die ab?
Also das ZFK ist das Zentrum für visuelle Kommunikation und Kultur e.V., Berlin-Brandenburg. Und die machen ja sehr viel, die machen ja auch zum Beispiel den Sandmann, ne, mit Gebärdensprache oder so.
Ah ja,
Da sind ja, haben sich ja richtig entwickelt. Muss man auch richtig, muss man aber positiv erwähnen. Also ich finde das schon toll, was sie da machen.
Ja.
Die haben jetzt auch eine EOT, das heißt jetzt, seit, dann gibt es die 2017 hat das angefangen mit der EOTB-Beratungsstelle. Und die haben auch eine EOTB-Beratungsstelle. Also das gibt es dann schon, das müssen wir dann doch korrigieren.
Ja.
Aber das ist auch nur wieder ein Potsdam. Ne? Also Cottbus, glaube ich, gibt es das wieder nicht. Da gibt es Beschwerde, die Jolena Dena, die ist bei uns mit, als Landesverband haben wir auch eine Beratungsstelle, EUTB-Beratungsstelle in Frankfurt-Oder und Jolena Dena als ehrenamtliche Mitarbeiterin wäre in Cottbus. Aber die macht die Schwierigen, die können dann keine Gebärdensprache, weil man da dann auch einen Dolmetscher dazu holen könnte. Also in der Hinsicht muss ich es dann ein bisschen für Potsdam zumindest korrigieren, ne? Also ZFK schon dann auch, die machen auch Einzelfallhilfe und so. Also in der Hinsicht ist da schon doch eine Stelle, die gut aufgestellt ist.
Die hilft gut weiter. Okay. Ja. Aber wenn du auf dem Land bist, natürlich dann ausgedünnt.
Ja, wenn jetzt Luckenwalde oder so, dann ist das schon, wird schon wieder schwierig.
Ist nicht besonders
schwierig. Oder Jüterbog oder auch Brandenburg an der Havel.
Also alles noch etwas ausbaufähig und auf jeden Fall, so wie ich finde, kann man versuchen, ein bisschen mehr Sensibilisierung, Akzeptanz oder Rücksichtnahme in dem privaten und dienstlichen Umfeld irgendwie zu streuen, zu versuchen durchzusetzen, sagen wir es mal so, nicht durchzuführen.
Ja, ist halt, wie sagen wir, mehr sich das Eichhörnchen.
Ja,
ne?
Aber wirklich. Immer so,
weil du, ich sag mal, immer vor Ort im kleinen Rahmen versuchst dann was zu verbessern, hast es da vor Ort an dem Arbeitsplatz mit den Betroffenen und dem Umfeld, Kollegenumfeld dann verbessert. Aber im nächsten Betrieb fängst du wieder von vorne an, genau.
Aber eigentlich, das ist vielleicht ja auch ein ganz, ganz nettes Ende, schön zu sehen, umso mehr, sagen wir mal, Schwerhörige ja in solche Betriebe kommen oder auch Gehörlose, umso mehr Betriebe klapperst du am Ende des Tages ja ab. Und umso flächendeckender ist ja dann auch schon wieder dieses Thema verbreitet worden. Um zu sagen, hier haben wir irgendwie einen neuen Betrieb, der hat sich drauf eingelassen und der hat sich drauf eingestellt und hat vielleicht auch mal Rückfragen oder muss mal irgendwie mit uns in Kontakt treten, also speziell mit dir dann. Aber es ist natürlich mühsam und es ist einerseits schade zu sehen, dass es so viele Betriebe gibt oder auch vielleicht private Umfelde, wo das noch nicht so durchgeführt ist. Aber andererseits ist es ja schön, mit jedem Betrieb, den du besuchst, hat man ja wieder einen Punkt geschaffen, wo ein bisschen mehr Rücksichtnahme und Verständnis quasi da ist.
Genau, genau.
Das ist ja,
wo das Thema Verschädigung,
irgendwie reingetragen wurde.
Ja, genau, richtig.
Das ist doch gut. Ich finde, das ist ein nettes Ende, das wir gefunden haben. Damit es nicht ganz so traurig ist.
Was ziehen wir jetzt für ein Fazit aus der ersten Folge? Ich glaube, das Wichtigste vorab, macht euch nicht verrückt. Ihr müsst jetzt keine Gebärdensprachprofis werden. Aber vielleicht versucht ihr einfach ein paar Tipps von Hajo zu beachten. Solltet ihr beruflich, privat oder einfach mal per Zufall in eine Konversation mit hörgeschädigten Personen geraten. Kurz zusammengefasst, schaut die Person direkt an, sprecht langsam und deutlich und denkt vielleicht daran, dass hinter euch kein Gegenlicht auf die andere Person fällt. Ich finde aber, der wichtigste Punkt von Hajo war, dass die Intelligenz dieselbe ist. Viele könnten das vergessen, da sich das Sprachbild von hörenden Menschen doch deutlich unterscheiden kann. Dass dies nicht der Fall ist, hat Hajo ja gut beleuchtet. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen und ihr seid auch wieder am 2.3. mit dabei. Ich spreche mit Ulrike Junge, Kita-Fachberatung bei den Johannitern. Was sie genau macht und wie ihre Historie verlief, erfahrt ihr in der zweiten Folge von Gute Unterhaltung.